ARD.
Hallo, mein Name ist Christian Thees und ich lade mir sehr gerne Menschen ein, die mit ihrer Geschichte und ihren Themen uns als Gesellschaft voranbringen, uns Bereiche des Lebens zeigen, mit denen wir vielleicht nicht so viel Berührung hatten bisher.
Talk mit Thees.
Ich war unglücklich mit dem, was ich beruflich getan habe, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war unglücklich als in meiner Papi-Rolle, weil ich gemerkt habe, ich werde meinem Sohn nicht mehr gerecht. Ich war super unglücklich als Influencer, weil ich jeden Tag das Gefühl hatte, ich stehe auf einer Bühne und bin jemand, der ich gar nicht mehr bin. Die Ärztin kam irgendwann, setzte sich zu mir auf die Seite und sagte, und Herr Bär, wie geht's Ihnen? Und dann sage ich zu ihr, naja, wie soll es mir gehen? Was habe ich denn jetzt, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt? Und dann sagte sie zu mir, soll ich Ihnen was sagen? Sie sind kerngesund. Aber haben Sie schon mal auf Ihre Psyche geschaut? Bitte was? Und so ging das Drama los. Viele Jahre wusste ich gar nicht, dass ich unglücklich war, weil ich es gar nicht zugelassen habe. Aber in meinem tiefsten Inneren wusste ich, dass das nicht mein Weg ist. Na, und die Jugendamtsmitarbeiterin damals wirklich uns tatsächlich die Frage gestellt hat, naja, aber zu wem sagt denn das Kind dann eigentlich auch Mama? Da saßen wir beide und haben gesagt, naja, also weder zu mir noch zu meinem Mann, weil wir sind beides Männer, ne?
Christian Bär kennen viele aus den sozialen Medien. Er ist Teil einer ganz normalen Regenbogenfamilie. Ihren Familienalltag zeigt er mit seinem Mann Björn zusammen als Papa und Papi. Dazu gehören dann einmal sein Partner Björn, 48 Jahre alt, Christian selber ist 43, dann haben wir Lukas, den Sohn, der ist 8 und dann gibt es seit kurzer Zeit auch noch eine kleine Maus und den Labrador Anton. Aus diesem Instagram-Account mit etwas über 180.000 Followern ist inzwischen so eine Art Bewegung geworden. Papa und Papi wurden vom Elternmagazin entdeckt, haben eine YouTube-Serie gedreht, haben Bücher veröffentlicht mit Träume passen in keine Schublade oder Jetzt wird's bunt. Sogar mit einem Bühnenprogramm waren sie unterwegs. Ihr Ziel ist es, Vorurteile abzubauen, für Toleranz und Akzeptanz zu kämpfen und Deutschland bunter zu machen. Christian Bär hat jetzt auch seine Geschichte aufgeschrieben. Das Buch heißt Hör auf dein Herz, dein Kopf ist ein Arschloch. In diesem Buch plädiert er dafür, dass wir alle besser in uns reinhorchen, bevor es zu spät ist. Denn all die Dinge, die er ignoriert hat, führten am Ende zu einem Zusammenbruch, weil du falsche Glaubenssätze mitbekommst, die du nicht so einfach rausbekommst wie viele von uns, die dir das Leben schwer und dich am Ende möglicherweise auch krank machen. Was das bei ihm war, das erzählt er hier in diesem Podcast. Und ich frage ihn auch nach seiner Kennenlerngeschichte mit Mann Björn. Die ist auch besonders. Wie so vieles an dieser so sympathischen Regenbogenfamilie, die in den Social Media so gefeiert wird. Ein sehr herzliches, sehr ehrliches, richtig schönes Gespräch. Richtig schönes Gespräch.
Ein Podcast von SWR 3.
Guten Tag.
Guten Tag. Christian mit C ist da.
Okay, oh, ja. Grüß Gott, Servus, sagt Christian mit K.
Ja, wobei ich bin ja eigentlich Schwabe, ne?
Ich weiß, genau.
Von daher, mit Servus fühle ich mich immer noch nach 25 Jahren Bayern unwohl.
Ehrlich? Ich meine, ich komme aus Norddeutschland. Ich habe kein Problem, Servus zu sagen.
Echt? Ja, Servus. Also ich sag's auch, ne? Ja, aber ich fühle irgendwie so, ich bin halt dann doch irgendwo auch ein bisschen Schwabe.
Ja, aber du kannst auch so richtig schwäbeln,
klar,
oder?
Klar, also Schwätzer.
Na, das muss man gleich nochmal machen.
Das kann ich.
Christian, Teil einer ganz normalen Regenbogenfamilie. Dann habt ihr noch einen Neuzugang, die kleine Maus.
Die kleine Maus, die Mia, genau.
Mia, was weiß ich, 8, 9 Monate alt ungefähr?
Nee, sie wird jetzt 7 Monate.
Sieben Monate sogar.
Genau. Ganz unerwartet kam letztes Jahr im September der Anruf.
Komplett irre. Aber sie hat noch keinen Namen in der Öffentlichkeit, ne?
Nein, also tatsächlich, ich habe jetzt gerade das erste Mal Mia gesagt, aber sie hat eigentlich...
Stimmt. Siehst du mal, du, war mir gar nicht aufgefallen.
Okay, also wir nennen sie tatsächlich die kleine Maus immer noch, ganz bewusst auch. Und also sie ist, wie gesagt, vor 6 Monaten unerwartet zu uns gekommen und seitdem sind wir zu viert.
Zu fünft.
Wenn du den Hund dazu zählst, sind wir zu fünf, stimmt.
Den Labrador.
Du hast völlig recht, da denke ich immer nicht so dran, weil lustigerweise, ne, der braucht am wenigsten Aufmerksamkeit, wenn ich so an die Kinder denke.
Ich bin aber auch kein Hundemensch. Ich hätte den auch wahrscheinlich hinten überfallen lassen.
Ich liebe Hunde, aber lustig, wie gesagt, ne, also der Große mit 8, der hat halt andere Themen wie die Kleine mit 6 Monaten und der Hund ist halt so, ne, der ist zufrieden mit seinen 11,5 Jahren. Der ist froh, wenn er seine Ruhe hat.
Das ist wirklich cool. So, aus eurem Instagram-Account mit mittlerweile über 180.000 Followern ist ja wirklich was ganz Großes geworden. Mhm. Das Elternmagazin hat euch entdeckt, dann habt ihr eine YouTube-Serie gedreht. Du hast zwei Bücher, beziehungsweise ihr habt zwei Bücher schon geschrieben bisher. Mhm. Träume passen in keine Schublade und jetzt wird's bunt. Mhm. Ein Bühnenprogramm gab es auch in der Zwischenzeit mal. Und jetzt hast du nochmal ein ganz neues Buch geschrieben. Und das heißt, hör auf dein Herz. Dein Kopf ist ein Arschloch.
So ist es.
Und in diesem Buch erzählst du deine eigene Geschichte, in der auch sehr viele Arschlöcher auftauchen, müssen wir auch mal so sagen.
Sehr wohl, ja.
Und du plädierst in diesem Buch einfach an alle, einfach mal mehr in sich reinzuhorchen, bevor es zu spät ist. Denn du hast in deinem Leben viele, viele Dinge ignoriert, was letztendlich zu einem Zusammenbruch geführt hat. Wir wollen ein bisschen darüber sprechen, welche Glaubenssätze du aus deiner Kindheit einfach mitgebracht hast in dein Leben als großer Mensch, die dir dann aber letztendlich auch geschadet haben, weil man sie geglaubt hat, fatalerweise.
Absolut, weil sie auch ein Stück weit mich mein Leben lang begleitet haben, ohne dass ich sie bewusst auch immer wahrgenommen habe, ne, am Ende des Tages. Also ich sage jetzt mal ein Beispiel, du musst stark sein, du darfst keine Schwäche zeigen. Das war etwas, das ist mir bis vor 2 Jahren, bis mein Zusammenbruch war, ist mir das tatsächlich so nie bewusst gewesen, dass ich Glaubenssätze in mir trage, die mich im Grunde genommen bis zum Burnout und bis zur Depression begleitet haben. Ne? Und genau.
Aber jetzt möchte ich euch als Familie erst einmal kennenlernen. Ja, Papa und Papi. Denn der Weg, bis ihr euren Sohn, den Lukas, adoptieren durftet auch, der war richtig, richtig schwer. Erzähl uns bitte ganz kurz erstmal was über deinen Mann Björn. Wo hast du den kennengelernt?
Oh. Das ist total lustig, weil es ist ja mittlerweile salonfähig, aber wir sind mittlerweile 16 Jahre zusammen. Wir hatten vorgestern, also wirklich vor kurzem, Hochzeitstag, und das Allerlustigste ist, dass wir es beide vergessen haben an dem Tag.
Gut, aber ihr habt eine 7 Monate alte Tochter. Natürlich habt ihr den vergessen.
Und noch viel witziger ist, dass unsere Trauzeugin an dem Tag auch noch bei uns war und wir haben Kaffee getrunken und sie hat es auch vergessen. Da siehst du mal, was so ein Baby mit einem macht.
Ja, oder du siehst mal, wie unwichtig ein Hochzeitstag ist.
Richtig, weil ich kann eins vorweg sagen, wir haben immer noch nach 16 Jahren eine richtig coole Ehe und haben, also wirklich, wir sind Ehepartner und wir sind Freunde, aber wie gesagt, wir haben uns kennengelernt im Internet tatsächlich. Ganz lustige Geschichte, ich bin ja im echten Leben, neben der ganzen Social-Media-Geschichte, bin ich Flugbegleiter bei einer großen Airline und ich bin damals, ich werde es nie vergessen, ich kam aus Los Angeles, glaube ich, und war am Nachmittag total müde und lag da auf dem Sofa und frisch geduscht im Jogging-Outfit. Und dachte mir so, ach komm, du könntest dich jetzt eigentlich mal bei so einer Plattform anmelden. Und es war wirklich so, ich habe mich angemeldet und eine Stunde später schrieb er. Und Björn war gar nicht mein Typ. Björn war kleiner als ich, er war blond. Und ich dachte mir, ja gut, dann schreibst du halt ein bisschen mit ihm. Und dann hat er die ganze Zeit gesagt, komm, wir telefonieren. Ich dachte mir, jetzt komm, lass mich in Ruhe, ich habe gar keine Lust auf Telefonieren. Und dann habe ich gesagt, okay, dann telefonier mal. Und dann ist wirklich was Magisches passiert. Mein Mann hat eine wahnsinnig coole Stimme, würde ich behaupten. Und ich habe diese Stimme am Telefon gehört und dachte mir, oh, der ist aber interessant. Ja.
Oh la la.
3 Stunden später saß er bei mir auf dem Sofa. Mit seinem damaligen Hund, mit seinem Golden Retriever, der Angst vor glatten Böden hatte und ich hatte den Parkettboden. Dann ist dieser Hund nicht in meiner Wohnung rumgelaufen, sondern er ist mehr gerobbt am Boden. Und dann habe ich, um cool zu sein, und ich hatte ein nagelneues Sofa, habe ich gesagt, okay, komm, lass doch deinen Hund auf mein Sofa. Das war eine sehr große Überwindung für mich.
Und da wusste, hey, der will wirklich was von mir.
Und damit habe ich sein Herz erobert. Ne? Und daraus sind tatsächlich 16 Jahre geworden. Und genau, wir sind jetzt 11 Jahre verheiratet.
Aber nicht ohne, dass ihr euch auch relativ am Anfang getrennt habt nochmal wieder. Denn am Anfang hat es nicht geklappt.
Du hast völlig recht, ja. Wir haben uns nach...
Also wenn ich dich kurz daran erinnern darf, denn das habe ich irgendwo mal gelesen.
Ich bin überrascht, dass du das weißt. Tatsächlich. Ich habe mich getrennt.
Du warst es.
Und das passt tatsächlich auch ein bisschen zu meinem Buch, weil einer meiner Glaubenssätze eben war, ne, ich muss mich immer nach oben orientieren. Das war damals so, Partnerwahl war für mich immer wichtig, dass die Person, die ich an meiner Seite hatte, mehr darstellte, als ich das selber war. Ich weiß nicht, woher das kam. Also mittlerweile weiß ich, ja, aber und lustig war, Björn war natürlich, der hatte einen sehr erfolgreichen Job gehabt, der war ein cooler Typ und trotzdem war irgendwie so, wo ich gedacht habe, ich wollte immer Kinder, ich wollte immer heiraten und Björn war immer so ein bisschen verhalten, was das Thema anging und dann dachte ich ganz schnell, nee, der passt nicht zu mir und so habe ich mich, glaube ich, nach wahrscheinlich weißt du besser als ich, aber ich glaube nach zwei Jahren oder so.
Ich weiß es nicht. Ich hätte sogar gedacht, es sei früher, aber nach zwei
ich
glaub, Jahren.
Ich glaube, nach zwei Jahren war es, ein oder zwei Jahre.
Du traust dich was?
Ja, und lustig ist, ich habe mich dann getrennt und hatte dann tatsächlich auch kurzzeitig einen anderen Partner. Da habe ich ganz schnell gemerkt, dass das Gras auf der anderen Seite nie grüner ist. Und Björn hat wirklich gekämpft. Er hat mir Videos, also wirklich selbstgedrehte Videos geschickt. Das werde ich nie vergessen.
Er arbeitet auch beim Fernsehen allerdings.
Genau, der weiß, wie er es machen muss. Er weiß, wie man Emotionen produziert. Richtig. Und lustig ist, dann saß, ich werde es nie vergessen, ich saß damals, ich bin noch Kurzstrecke damals geflogen, ich saß in Ankara, in der türkischen Stadt Ankara, und krieg von ihm abends, ich bin 23 Uhr im Hotel angekommen, krieg ein emotionales Video von ihm. Das hat mich so gerissen, dass ich da saß auf diesem Bett, erstmal Rotz und Wasser geheult habe und gesagt habe, okay, ich glaube, ich habe einen richtigen Scheiß gebaut.
Was war denn da zu sehen in dem Video?
Er saß auf dem Sofa, im Hintergrund war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, genau, war der Fernseher mit so einem Kaminfeuer angemacht, und er hatte auf seinem Schoß unseren Hasen, weil wir hatten zwei Hasen und einer davon war mein absoluter Liebling, es war ein ganz weißer Hase, und den hatte er auf dem Schoß. Und ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Ich bin mir sicher, ich habe das Video sogar noch. Auf jeden Fall hat er mich so gecatcht, dass ich gesagt habe, okay, du hast einen großen Fehler gemacht, und bin am nächsten Tag in München gelandet, bin zu ihm gefahren, habe gesagt, okay, komm, scheiß drauf. Ich habe riesen Mist gebaut, habe dem anderen gesagt, du, sorry, ich komme nie wieder.
Oh.
Und bin tatsächlich zu ihm, zu Björn zurück. Und ab dem Zeitpunkt waren wir wie miteinander verschweißt.
Wer hat wem den Heiratsantrag gemacht?
Oh yeah. Also ich mag ja keine Rollenverteilung, ne? Aber lustig ist, ich habe immer gesagt, wenn ich heirate, dann muss ich den Antrag bekommen. Und tatsächlich, ne, da kommt wieder der alte Fernsehmacher, mein Mann, raus. Der hat tatsächlich, wir waren im Robinson Club auf Kreta. Und das hatte er von Deutschland aus organisiert. Und wir waren abends, ne, wir waren schon fast eine Woche im Club. Und ich glaube, am Samstag oder Sonntag war die White Night Party. Und ich hatte gar keine Lust, und er hat mich so genervt, komm, wir gehen da hin und es wird bestimmt total cool. Und ich dachte, was will er denn jetzt auf der Party, ey? Und ich bin dann also mitgegangen, ne, und dann, und es war wirklich so, und dann stehen wir auf der Tanzfläche und ich sag zu ihm, oh, schau mal, die haben hier auch so Kreuze wie bei euch beim Fernsehen am Boden geklebt, wo Menschen stehen müssen. Hätte ich gewusst, dass ich eine halbe Stunde später selber auf diesem Kreuz stehe, weil mein Mann nämlich mir vor 600 Menschen einen Heiratsantrag gemacht hat mit einem riesen Video im Robinson Club damals. Ja, und das Lustige war noch, ich war kurz bevor es losging auf Toilette und wollte heimlich aufs Zimmer, und dann hatte er aber drei Leute eingeweiht und die haben mich aus dem Klo rausgezogen und haben mich auf die Tanzfläche geschleift. Ja.
Und was hast du gedacht in dem Augenblick, als die dich da geschleift haben?
Ich habe gedacht, was wollt ihr denn von mir? Und es lasst mich in Ruhe und ich will ins Bett. Ich war eigentlich echt schlecht gelaunt an dem Abend. Naja, und dann plötzlich ging dieses Lied los und ich dachte mir, shit, du kennst dieses Lied und das Lied liebst du auch noch. Und dann gucke ich auf diese Leinwand und sehe mich selbst als Baby. Er hat so ein richtig cooles Video zusammengeschnitten. Und dann sind die Tränen geflossen und dann dachte ich mir so, okay, du hast keinen Geburtstag, du hast kein Jubiläum, das kann eigentlich nur das eine sein. Und so war es. Und dann hat er sich das Mikro geschnappt nach dem Video und hat mir vor diesen 600 Menschen, die da mitgefeiert haben, einen Antrag gemacht, und plötzlich haben alle ihre, die waren alle eingeweiht, lustigerweise, die hatten alle dann diese, wie heißen denn diese Dinger, weißt du, wo so...
So kleine Knicklichter, so, oder was?
Ja, die Wunderkerzen.
Wunderkerzen.
Hatten plötzlich alle Wunderkerzen an. Und dann war das mein romantischer Antrag. Und am nächsten Tag kannte mich der ganze Club. So war's.
Und da waren wirklich auf der Leinwand waren einfach Babybilder von dir zu sehen.
Da waren wirklich vom Babybilder bis hin zu meinem Start als Flugbegleiter bis hin zum aktuellen Jahr, wo wir dann, ne, wo wir zusammen waren.
Also, da wusstest du aber schon, ich kriege gleich einen Antrag hier. Das wusstest du da schon.
Wie gesagt, ich habe mir überlegt und dachte mir, okay, du hast keinen Geburtstag, du hast keinen Jahrestag, es muss nur das sein. Und das war dann auch Ende so. Und ich war so unfassbar aufgeregt. Ich war so aufgeregt. Ich weiß noch, ich habe die halbe Nacht nicht geschlafen. Und naja, und dann relativ zügig, ich glaube, ein knappes halbes Jahr später haben wir geheiratet.
Oh, und bis aber dann das Kind, das du dir ja auch schon immer so ein bisschen gewünscht hattest, ne, irgendwann denkt man auch, komm, jetzt ist die Ehe da. Mm. Jetzt können wir auch relativ schnell einfach mal an Adoption denken oder Ähnliches. Mm. Hat aber ganz schön gedauert noch bis dahin. Ne?
Tatsächlich. Und zwar war das tatsächlich so, dass damals war es ja nur die eingetragene Lebenspartnerschaft. Das heißt, es gab nicht die gleichen Rechte wie bei heterosexuellen Paaren, wenn sie adoptieren wollen.
Stimmt.
Und für uns war das Thema einfach so, dass wir gesagt haben, naja, einer adoptiert, der andere adoptiert nach. Wir waren uns also relativ sicher, auf diesem Weg wollen wir erstmal nicht. Und dann gab es ja 2017, 2018, als Frau Merkel die Ehe für alle ausgerufen hatte. Das war der Moment, auch da waren wir übrigens im Urlaub und lagen am Strand, wieder in diesem Hotel, wo ich den Antrag bekommen hatte. Es war wirklich so. Und mein Mann sprang auf und sagte, Schatz, es ist unser Moment gekommen. Dann sage ich, was ist los? Sagt er, es ist die Ehe für alle da. Sag ich, Und ich habe erstmal gar nicht drüber nachgedacht. Dann sagt er, du weißt schon, was das bedeutet. Dann sage ich, nee. Dann sagt er, wir haben die gleichen Rechte der Adoption. Und jetzt legen wir los. Ja. Und so war's. Und ich muss tatsächlich sagen, Björn war dann einer, wir sind nach Hause gekommen und sein erster Weg war, zack, ich kontaktiere das Jugendamt.
Vorher hätte zwar einer Eltern sein können, aber eben nicht beide gemeinsam. Genau. Und das ist ja dann auch das Wichtige, ne?
Genau.
Emotional gesehen.
Das
wir
war
wollen
für uns beide.
Ne? Genau. Papa und Papi sein.
Mhm.
Ich kenne auch einen Papa und einen Papi.
Echt?
Und zwar, ja, das sind Freunde von mir. Das sind die ersten beiden Männer, die in Rheinland-Pfalz ein Kind adoptieren durften. Das ist Sophia. Aber er kennt euch nicht. Jetzt kennt ihr euch. Ich habe sie gestern gefragt, gestern Abend. Ich sage, kennt ihr die anderen Papa und Papi? Denn genau, und hier hatte die Sophia, die Kleine, die sie adoptiert hatten.
Schön.
Sie hatte die Idee von sich aus und hat gesagt, also passt mal auf, wir machen das so. Ich nenne einen von euch Papa und den anderen Papi.
Lustig. Ja. Interessant, bei uns war es ähnlich. Unser Sohn hat damals auch uns die Namen so gegeben. Also wir werden immer gefragt. Wo haben wir, und es war wirklich so, unser Sohn hat irgendwann zu meinem Mann Papa gesagt und zu mir Papi. Also das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, du musst es sagen, sondern es kam wirklich automatisch.
Genau.
Ja, und so ist auch dieser Instagram-Kanal entstanden, ne, am Ende des Tages.
Es hat also ein paar Jahre gedauert. Aber ihr habt dann losgelegt, habt das Jugendamt kontaktiert.
Mhm.
Und ich weiß nur, dass der Weg aber wirklich steinig war.
Ja.
Er war wahnsinnig mühsam. Das ist jetzt ein langer Weg, aber erzähl ganz kurz von den ein, zwei krassesten Hürden, die euch dann fast zur Verzweiflung gebracht haben.
Es war so, dass wir uns damals für Adoption als erstes beworben haben bei uns im Landkreis und dann hieß es ganz klar, also Sie können das gerne tun, aber bei uns wird es wenig Kinder zur Adoption gerade geben. Das heißt, die Chancen sind sehr, relativ gering. Dann kommt hinzu, es wird immer das Durchschnittsalter bewertet von beiden. Also wir waren damals bei, glaube ich, 38 im Durchschnittsalter. Mein Mann ist 4 Jahre älter, also der ist jetzt 48, ich bin 44. Damals war Björn 36, glaube ich. Nee, Quatsch, da war ich 36, war 40, genau.
Klingt aber nach einem super Durchschnittsalter, ehrlich gesagt.
Genau, jetzt muss man sagen, jedes Jugendamt macht es ein bisschen anders, aber es war eben bei uns so, dass es hieß, ja, sie sind so gerade an der Grenze, viel Zeit haben sie nicht mehr, aber ne, machen sie mal. Und innerhalb dieses Adoptionsprozesses, da war das dann tatsächlich, also abgesehen von den ganzen Formularen, die immer auf Mutter und Vater ausgelegt sind, ne, und die Jugendamtsmitarbeiterin damals wirklich uns tatsächlich die Frage gestellt hat, naja, aber zu wem sagt denn das Kind dann eigentlich auch Mama? Die Frage ist wirklich gekommen. An der hängen wir uns heute noch auf, weil da saßen wir beide und haben gesagt, naja, also weder zu mir noch mir noch zu meinem Mann, weil wir sind beides Männer, ne? Und währenddessen haben wir ganz viel über das Thema Pflege gelernt und haben aber festgestellt, dass es ganz viele Pflegekinder in Deutschland gibt. Und dann sind wir auf das nächstgrößere Jugendamt hier gegangen und haben gesagt, hey, wir würden uns gerne für das Thema Pflege bewerben und haben dann nochmal einen Prozess durchlaufen und dann ging es ganz schnell. So, und das war erstmal gar keine große Hürde, weil am Ende, ne, Formalitäten auszufüllen, Gespräche zu führen, das war wie eine Paartherapie. Wir saßen x-mal beim Jugendamt, haben uns gegenseitig erzählt, was wir toll und schlecht aneinander finden. Es war wirklich crazy.
Ja, und wann wer den Müll runterbringt.
Tatsächlich. Und wie wir uns vor allen Dingen, viel lustiger ist ja, wie stellen sich Erziehung vor? Das ist so schön, heute mit der Brille als Eltern, wo ich sage, das ist alles so schön theoretisch gewesen, ne? Aber die Praxis sieht halt leider ganz anders aus. Ne? Das muss man einfach ehrlicherweise sagen.
Und andere Eltern, ja, Männlein, Weiblein,
genau,
die könntest du das auch fragen und sie hätten null Antworten. Verstehst du? Also.
Genau, und wir sagen ja immer, wir haben einen Elternführerschein gemacht, ne, am Ende des Tages. Ja. So, und die größte Hürde war eigentlich die, unseren Sohn aus der Pflegschaft zu adoptieren. Das war tatsächlich das Allerschwerste.
Okay, Pflegefamilie heißt ja, ihr wart dann so eine Dauerpflegefamilie.
Genau.
Das heißt, dein Kind ist durchaus, aber vielleicht sogar 10, 11 Jahre bei euch, oder? Also als Pflegefamilie.
Das kann bis zum 18. Lebensjahr.
Das kann bis zum 18. Unbegrenzt im Prinzip. Okay.
Also was wir geschafft haben, und das darf man vielleicht verraten, auch da sind wir einer der wenigen, die das in Deutschland geschafft haben. Wir haben unseren Sohn adoptiert aus einer Pflegschaft heraus, ohne die Zustimmung der leiblichen Familie.
Okay.
Das ist verdammt schwierig, gerade weil das Elternrecht in Deutschland unfassbar stark ist. Da muss es gewisse Kriterien geben und die gab es eben bei uns. Und deshalb haben wir es geschafft. Aber man muss tatsächlich sagen, weil das Elternrecht so stark in Deutschland ist, ist es auch sehr abhängig davon, welche Richter bearbeitet es. Ne, auch das gibt es. Es gibt immer noch Richter, die vielleicht unserem Familienmodell kritisch gegenüberstehen. Ne? Und wir haben da viel gelernt darüber. Wir hatten das Glück, dass wir das gar nicht hatten, sondern ganz im Gegenteil. Und Genau, und die, sind dann diesen Prozess weitergegangen.
Die leibliche Mutter habt ihr mal kennengelernt?
Nein.
Das nicht? Mhm. Aber sie wohnte in der Nähe irgendwo, Jugendamt?
Wir wissen leider
gar
nichts darüber. Nee.
Okay, okay. Auf jeden Fall in einer so prekären und schlechten Situation, dass das Jugendamt oder der Richter da auch wirklich zugestimmt hat, das Kind dann wirklich euch zuzusprechen.
Absolut.
Okay, nach ein paar Jahren, nachdem ihr viele schlaflose Nächte hattet.
Nach 7 Jahren haben wir es geschafft.
Okay.
Genau.
Zunächst mal der Tag, an dem ihr erfahren habt, ihr dürft ein Kind zur Pflege bei euch aufnehmen.
Mhm.
Ihr bekommt den Lukas.
Mhm.
Wo warst du, als du erfahren hast davon? Ich weiß, was du jetzt wieder sagen wirst. Ich war in der Türkei in diesem Hotel.
Nein. Ich war ja zum damaligen Zeitpunkt auch noch in der Zusatzfunktion und ich war Teamleiter und ich bin nach Hause gefahren aus dem Büro und ich weiß jetzt noch, ich kann ja noch genau sagen, welches Lied gelaufen ist, weil ich einen Teil dieses Liedes auf dem Unterarm tätowiert habe.
Welches?
Von Sarah Connor, Dank dir. Und da kommt der Satz, das Gute findet immer seinen Weg. Und genau dieses Lied, und das habe ich hier tätowiert.
Das Gute findet immer seinen Weg.
Steht genau hier drauf. Und ich stand vor der Post. Ich wollte ein Paket abgeben. Und es war, ungelogen, 3 Tage nach dem letzten Seminartag beim Jugendamt, wo man uns noch gesagt hat, so und jetzt kann es halt dauern. 3 Tage später, 16.20 Uhr, ich stehe vor der Post, will ein Paket abgeben. Mein Mann war in Karlsruhe auf einem Seminar. Ich gucke aufs Handy und sehe nur Jugendamt, denke mir so, was wollen die denn jetzt? Und dann bin ich ran und dann war die Frage, wo sind Sie denn gerade? Und dann sage ich, stehe vor der Post. Ja, ich rufe Sie später an. Sage ich, nee, was ist los? Sagen Sie. Und dann sagt sie, Herr Bär, wo ist Ihr Mann? Sage ich, ja, der ist in Karlsruhe auf einem Seminar. Okay, ja, also Herr Bär, wenn Sie möchten, dann könnten Sie jetzt Papa und Papi werden.
Ah, der hat Papa und Papi schon sogar verwendet.
Wollte ich jetzt gerade sagen, lustig, cool, aber tatsächlich haben die das auch damals gesagt.
Ja.
Und so war's. Und dann stand ich da, hab Tränen in den Augen, hab das Paket in die Ecke geschmissen im Auto, hab gesagt, okay, also ich muss sofort meinen Mann anrufen. Und dann habe ich den nicht erreicht. Und dann hat er mich 5-mal weggedrückt und ich habe hysterisch angerufen und irgendwann ging er ans Telefon und sagt, was ist denn? Dann sage ich, Schatz, du wirst Papa. In dem Moment Ruhe,
oh Gott,
schniefen und sagte, wie, ich werde Papa. Sag ich, du wirst Papa, die haben gerade angerufen. Übermorgen lernen wir unseren Sohn kennen. Und so war's. Und dann war der natürlich fix und fertig in Karlsruhe. Ich war abends zu Hause alleine, er in Karlsruhe mit seinen Kollegen. Ja, und innerhalb weniger Tage dann, später, haben wir dann unseren Sohn kennenlernen dürfen.
Habt ihr die Telefonleitung vollgeheult, oder? Da lief durch die Drähte liefen die Tränen.
Das war so unfassbar emotional. Ich weiß noch, ich wusste überhaupt nicht, wohin mit mir, ne? Weil ich gewusst habe, okay, mein ganzes Leben wird sich verändern. Und so schnell vor allen Dingen. Naja, und dann war der magische Moment gekommen.
Also wenn du Rockstar gewesen wärst, dann hättest du ein Hotelzimmer zerstören können. Weißt du? Also
Stimmt.
So viel dazu. Ja, und ihr hättet aber auch jedes Kind genommen. Es ist nicht so, dass man einfach das Kind auch mal kurz kennenlernt, um ein Gefühl dafür zu bekommen.
Doch, tatsächlich.
Das schon.
Also es ist schon so, du lernst dieses Kind kennen. Du kriegst natürlich vorab Informationen darüber. Ne? Also viele Pflegekinder haben Rucksäcke. Eins kann ich verraten, wir haben das Glück gehabt, dass unser Sohn keinen Rucksack hatte.
Wie alt war er damals?
Da war er knapp ein Jahr alt.
Knapp ein Jahr, okay.
Und wir haben Informationen bekommen, dann hieß es, wollen Sie ihn kennenlernen? Dann haben wir gesagt, natürlich wollen wir ihn kennenlernen. Und dann sind wir eben 3 Tage später aufs Jugendamt. Dann wussten wir, okay, er sitzt hinten in der letzten Tür links mit 2 Betreuerinnen und seiner damaligen Bereitschaftspflegemama. Und dann ging die Tür auf, nachdem wir noch ein paar noch Gespräche führen mussten. Ja. Und wir wollten einfach nur da rein. Und dann geht diese Tür auf und dann sitzt dieser kleine Zwerg, und auch das werde ich nie vergessen, mit seinen Zoo-Leibniz-Keksen am Boden und isst die vor sich hin und sieht uns und lacht aus Leibeskräften.
Okay.
Und das war der Moment, wo ich glaube, er gespürt hat und wir gewusst haben, okay, wir gehören zueinander. Und nach diesem Treffen war der Satz des Jugendamtes, Familie Bär, überlegen Sie sich, ob Sie Liebe empfinden können, ob Sie das Kind haben möchten. Und dann haben wir sie angeguckt und haben gesagt,
was für ein Satz.
Ja.
Überlegen Sie sich, ob Sie Liebe empfinden können.
So. Und dieser Satz, der war für uns so eigentlich schon fast eine Beleidigung. Weil sie hat es sicherlich nicht böse gemeint.
Nein.
Aber für uns war das so, Entschuldigung, wir sind schockverliebt. Und ne, also für uns gab es keine andere Option. Und wir haben dieses Kind gesehen und gesagt, das ist unser Sohn. Und genau so war es. Und bis heute ist ein sehr inniges Band zwischen uns. Genau. Und so war die Geschichte in der Kurzfassung.
Lukas 8 Jahre alt.
Jetzt ist er, der mit 9 schon und tanzt 9. mir auf der Nase rum.
Ja, wo du hast gerade genug zu tun, denn du hast diesmal die Elternzeit übernommen.
Richtig.
Bei der kleinen Maus.
Ja.
Ne? Und jetzt darfst du nachts aufstehen.
Bin ich übrigens bei unserem Sohn auch, lustigerweise.
Auch?
Ja. Ich kann auch verraten, warum. Mein Mann ist Migränepatient und wenn der seinen Schlafwachrhythmus nicht richtig hat, dann habe ich eigentlich ein drittes Kind zu Hause. Oder in dem Fall damals ein zweites Kind. Also habe ich das immer schon gemacht, außer ich war mal unterwegs, denn dann hat es natürlich Björn gemacht. Aber dieses Mal habe ich die Elternzeit aus einem ganz, ganz gewissen Grund auch genommen. Hängt auch mit meinem Buch zusammen.
Ja, na klar.
Mit meinen Glaubenssätzen.
Mhm. Außerdem warst du Jetlag erprobt. Durch deinen Job.
Bin ich immer noch.
Du? Ja. Also, von daher, du siehst relativ ausgeschlafen aus, finde ich jetzt heute Morgen. Wie war denn die Nacht?
Mega.
Ja.
Aber das ist auch das Lustige. Ich werde das immer gefragt oder wir werden das immer gefragt. Und unsere Tochter ist tatsächlich ab dem 2. Monat, also sie war immer eine Langschläferin. Und sie kommt seit dem 2. Monat genau einmal in der Nacht. Und es ist meistens zwischen 3 und 4 und dann schläft sie bis um 7:30. Ich werde von vielen dafür gehasst, aber ich kann nichts dafür. Aber sie ist wirklich, die ist wirklich ein Anfängerbaby.
Oh, guck mal.
Und die ist so süß und so lustig und die strahlt und die ist so, ne, also ich glaube, wir haben 2 richtig coole Kinder. Vielleicht liegt es ein bisschen an uns. Ich weiß es nicht, weil wir vielleicht so auch, ne, wir sind halt 2 Menschen, die auch ganz viel Spaß haben im Leben. Wir versuchen uns das Leben auch ein bisschen bunt zu machen. Und irgendwie überträgt sich das, glaube ich, so ein bisschen.
Ja, hoffentlich.
Aber ja, wir haben
aber auch, manche Kinder kommen aber auch schon natürlich quengelig auf die Welt.
Weil das da stimmt.
Ist auch der ganze Stress meinetwegen während einer Schwangerschaft äußert sich da unter Umständen auch. Manche haben auch mal öfter Bauchschmerzen noch als andere. Und da kann es schon ganz schön.
Hatten wir tatsächlich glücklicherweise nie.
Ihr habt richtig Glück.
Wir haben auch unser Großer, der ist nie krank. Beide Kinder sind bis jetzt, ne, toi, 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 total, total gesunde Kinder, die einfach, ne, das ist Wahnsinn. Also wenn ich überlege, unser Sohn kommt in die 4. Klasse, ist also noch in der 3. Klasse und der hat, glaube ich, insgesamt krankheitsbedingt vielleicht 4 Fehltage in den ganzen Jahren gehabt. Das ist Wahnsinn.
Cool, cool. Ja, und dass sich mit dir jetzt gerade wirklich wie in einer zauberhaften Reality-Show anfühlt.
Ja.
Zum Schluss nochmal die Frage, denn auch da vermute ich einen wunderschönen emotionalen Moment. Mhm. Als ihr denn auch jetzt die kleine Maus vor weniger als einem Jahr,
September,
vor 7 Monaten adoptieren durftet.
Die
ist Pflegekind. Auf jeden Fall, als sie euch zugesprochen wurde. Mhm. Wie war der Moment? Oder schon Routine?
Nee, tatsächlich.
Halt noch ein zweites Kind.
Also ich kann verraten, ich bin ja in einer großen Familie selber groß geworden. Ne? Und für mich war immer ein großer Wunsch, 2 Kinder zu haben. Ich kann nicht sagen, woher dieser Wunsch kam, aber es war immer ein tiefster Wunsch.
Das ist halt der Klassiker, verstehst
total.
Du?
Total.
Also in deinem Leben ist so viel Klischee. Dieser Heiratsantrag im Sommerclub, weißt du.
2 Kinder und dann auch noch Mädchen und Junge. Und der Junge ist auch noch älter als das Mädchen. Ich lebe eigentlich einem völligen Klischee. Jetzt, wo du es sagst, das stimmt. Ja. Aber, jetzt kann man ja sagen, wir hätten gar nicht, naja, wobei, heterosexuelle Paare haben auch keine Wahl, ob es ein Mädchen oder ein Junge wird in der Regel. Also, wir leben in einem Klischee und ich bin sehr glücklich, dass es so ist. Aber lustig ist, ich weiß noch, und bei dem zweiten war es ganz anders, weil beim zweiten war es nicht so, dass wir proaktiv auf die Jugendämter zugegangen sind, sondern wir wurden angeschrieben von einem Jugendamt, die gesagt haben, hey, wir folgen euch, wir finden euch so großartig, wir haben gar keine Pflegeeltern, hättet ihr nicht nochmal Interesse? Und dann haben wir gedacht, Und dann relativ kurz darauf sind sie bei uns im Garten gesessen und haben mit uns darüber gesprochen. Und wir haben halt ganz klar gesagt, wir würden gerne, aber wir können nur unter gewissen Voraussetzungen ein Kind aufnehmen, ne, weil unser Leben halt einfach auch ein Stück weit eine Form angenommen hat.
Genau, nämlich unter welchen Voraussetzungen?
Dass wir ein Kind bekommen, das natürlich erstmal, ich sag mal, gesund ist. Also ne, wir können gewisse Sachen nicht leisten.
Und es muss durchschlafen von Anfang an.
Das haben wir nicht gesagt, aber zum Beispiel, ne, es gibt ja auch, also viele Pflegekinder haben ja auch Besuchskontakte mit ihren leiblichen Herkunftsfamilien. Und da ist etwas, es gibt viele gute, es gibt aber auch sehr anstrengende Besuchskontakte. Wir haben halt gesagt, wir würden, also wenn wir es uns aussuchen können, dann sollte es schon so sein, dass die leiblichen Eltern, und das gibt's und das erleben wir gerade selbst, dem Thema sehr zugewandt sind und sagen, wir sind okay damit. Und einfach, es geht weniger um uns. Also ne, ich bin 44, ich kann den Druck aushalten. Es geht mir um das Kind, weil die Kinder leiden ganz oft darunter unter diesen Situationen. Und am Ende haben wir das alles gesagt und dann sagte das Jugendamt zu uns, oh wow, das wird aber schwierig. Und wir waren aber beide tiefenentspannt, weil ne, wir waren glücklich. Unser Sohn war damals 7 Jahre alt. Wir hatten ein cooles Leben. Ich bin wieder zurück in die Arbeit gegangen. Es hat alles gut funktioniert. Und wir haben gesagt, wenn es kommt, dann kommt's. Dieses Gespräch war Mittwoch. Am Sonntag ist unsere Tochter geboren, von der keiner gewusst hat. Am Dienstag klingelte das Telefon. Dieses Mal stand ich übrigens 8.20 Uhr morgens vorm Fitnessstudio, als das Telefon geklingelt hat. Und dann hieß es, das Unwahrscheinliche ist passiert. Es ist ein Baby geboren, eine kleine Prinzessin. Wir bräuchten sie in 3 Stunden im Krankenhaus.
Okay.
Und genau so war's.
Genau so war's.
Und 3 Stunden später hatte ich, oder 4 Stunden später hatte ich die kleine Maus, also erst mein Mann, ich glaube, erst hatte sie Björn, und hatte ich sie auf der nackten Brust liegen, im Krankenhaus, im Kinderklinikum, und so war's.
Ihr hattet ja noch nicht mal das Kinderzimmer eingerichtet.
Nichts.
Nichts gekauft.
Nichts.
Aber die Windeln gab's dann gleich mit, ne?
Nee.
Auch nicht.
Nichts. Wir sind am nächsten Tag losgedüst. Wirklich, okay. Es war wirklich so. Sind ins Babyland gefahren, haben uns einen Verkäufer geschnappt, haben gesagt, hören Sie zu, wir brauchen jetzt alles. Ja, wie, Sie brauchen jetzt alles. Einmal bitte alles, und zwar, ja, was wollen Sie denn? Sagen Sie uns, was gut ist, wir nehmen's. Und dann sind wir mit 3 großen Einkaufswagen da rausmarschiert aus dem Babyland, mit allem, was man sich vorstellen kann. Wahrscheinlich war es war am Ende des Tages viel zu viel, was wir gekauft haben. Aber wir hatten tatsächlich nur diesen einen Tag, und dann haben wir geshoppt.
So hat alles angefangen mit eurer Familie. Mittlerweile verfolgen ganz, ganz, ganz viele Menschen einfach, wie so euer Alltag abläuft. Ja, du hast gerade gesagt, du arbeitest seit fast 25 Jahren oder so, arbeitest du bei einer großen deutschen Airline. Mhm. Ja, warst Kabinenchef lange Zeit.
Bin ich noch.
Bist immer noch Kabinenchef. Genau, hast zusätzlich zwischendurch mal so ein Training geleitet und warst auch am Boden. Mhm. So Doppelbelastung dann auch noch. Damit hast du aufgehört, hast ein Team geleitet hier mit, ich weiß nicht, knapp 240 Angestellten, ja. Mitarbeitenden noch. Also das war auch noch dein Alltag, neben Familienvater. Und dann kommt aber dieser Moment, der auch sozusagen der Anlass für das Buch war oder auch der Anlass für dich, überhaupt in dein eigenes Leben nochmal hereinzuschauen, um zu erfahren, warum ist das eigentlich passiert. Da bist du an Bord schon, war das, Langstreckenflug, ich glaube Los Angeles war eigentlich das Ziel, zusammengebrochen.
Genau.
Aber es war schon noch am Boden, ne?
Es war
noch nicht in der Luft.
Es war kurz vorm Boarding.
Es war kurz vorm Boarding. Mhm. Was hast du noch in Erinnerung von diesem Moment?
Also von diesem Moment selber habe ich nur noch Bruchteile in Erinnerung. Jetzt kriege ich Gänsehaut, weil es immer noch ein Moment ist, der sehr viele Lücken in meinem Kopf verursacht. Ich weiß noch, ich wollte kurz bevor es losging, das ist so mein Job als Kabinenchef, nochmal zu gucken, stimmt das Lichtszenario, ist die Temperatur ordentlich eingestellt, funktioniert die ganze Technik? Und ich bin an so ein Touchpanel gegangen, und die einfachsten Routineaufgaben, die ich seit vielen, vielen Jahren routinemäßig kann, stehe davor und möchte das Licht umschalten auf eine andere Funktion und sage zu meinem besten Kumpel, der war auch dabei, der ist auch Flugbegleiter, der war vorne bei mir. Ich sage zu ihm, du, Norman, ich weiß nicht mal, wie das Licht geht. Dann sagt er zu mir, wirklich, also er ist auch ein Schwabe, und sagt zu mir, bist du blöd? Dann sage ich zu ihm, nee, Norman, ich bin nicht blöd. Und ab dem Moment, weiß ich noch, habe ich angefangen zu zittern. Mein Herz hat gerast, ich habe Schweiß auf der Stirn gehabt. Der guckte mich an und sagt, was ist los? Sag ich, kann nicht mehr. Und in dem Moment kann ich mich eigentlich nur noch erinnern, so schleierhaft, wie er dann meine Kollegen aus dem Cockpit informiert hat und gesagt hat, bitte holt einen Arzt. Und dann ging das alles, dann haben sie mich irgendwie hingesetzt, und ich habe nur noch geweint. Ich habe bitterlich geheult, ich habe gezittert, und ich weiß noch, dass ich mehrfach gesagt habe, ich glaube, ich habe einen Schlaganfall.
Okay.
Oder einen Herzinfarkt, eins von beiden.
Und ihr seid ja in Erste Hilfe ganz gut ausgebildet,
super,
natürlich. Also.
Super, aber nachdem die Flughafenklinik um die Ecke war, waren die innerhalb von wenigen Minuten da. Also wirklich, es waren vielleicht 4, 5 Minuten.
Okay.
Und dann haben die mich tatsächlich mit von Bord genommen. Und da erinnere ich mich auch noch dran, aber ich weiß nicht mehr, was ich geredet habe. Ich weiß nicht mehr, was da um mich herum passiert ist. Ich kann mich an den Moment erinnern, als ich dann in diesem Raum saß, völlig wirklich überall verkabelt. Und die Ärztin kam irgendwann, setzte sich zu mir auf die Seite und sagte, und Herr Bär, wie geht's Ihnen? Und dann sage ich zu ihr, naja, wie soll's mir gehen? Was habe ich denn jetzt, einen Schlaganfall oder einen Herzinfarkt? Und dann sagte sie zu mir, soll ich Ihnen was sagen? Sie sind kerngesund. Dann habe ich gesagt, das kann nicht sein. Dann sagt sie, doch, Sie sind kerngesund, Ihre Werte sind perfekt. Aber haben Sie schon mal auf Ihre Psyche geschaut? Dann habe ich gesagt, bitte was? Und so ging das Drama los.
Hast du das sofort verstanden, dass sie da recht hat?
Nein. Ich habe mich total gewehrt dagegen.
Denn du hast ja wirklich, wie wir dann auch gleich noch hören werden, natürlich, du hast ja auch wirklich ein irres Gepäck an Mobbing und schwierigen Verhältnissen zu Eltern und überhaupt der Familie mit dir rumgeschleppt.
Über 40
Jahre,
ja.
Du hast viele Jahre ein bisschen auch ums Überleben für dich gekämpft, was dir aber auch vermutlich schon klar war, tief innen drin. Also, oder nicht?
Ich weiß manchmal gar nicht, ob es mir so klar war.
Man verdrängt dann noch
man
viel.
Man verdrängt ganz
man
vieles. Genau, man funktioniert. Und ich hab viele Anzeichen gehabt die letzten Jahre. Also mir ist schon klar gewesen, dass irgendwas nicht stimmt. Die letzten Monate, bevor der Zusammenbruch war, war es extrem. Also ich hatte viele schlaflose Nächte. Ich kann gar nicht mehr erzählen, wie oft ich beim Arzt war, bei unterschiedlichen Ärzten. Top 1 war Zahnarzt. Ich hatte unfassbare Zahnschmerzen immer und immer und immer wieder hieß es, Sie haben aber nichts. Okay. Und ich habe gesagt, aber ich habe doch Zahnschmerzen.
Und Zähne, ein ganz sensibles Thema. Kommen wir gleich noch zu, ja.
Genau. Und naja, am Ende habe ich die ganze Zeit überlegt, was könnte das denn sein? Und ich bin nicht dahinter gekommen. Also ich wusste von meiner Geschichte, aber mir war nie klar, dass die mich eigentlich so im Unterbewusstsein stark geprägt hat.
Und dir natürlich viel mitgegeben hat fürs Leben. Also ihr war damals schon sehr erfolgreich auf Instagram. Mhm. Diese Traurigkeit, die du dann auch gerade hattest, diese Erschöpfung, wie viel hast du davon auch tatsächlich geteilt?
Die ersten Monate, bevor der Zusammenbruch kam, habe ich gar nichts geteilt. Ich habe weitergemacht. Ich habe gegen mein inneres System gearbeitet. Wenn man mich kennt, also auf Instagram, dann ist es, ich bin immer derjenige, ich mache Quatsch, ich tanze, ich mache einen Morgentanz, ja. Ich bin lustig, ich verhaspe mich auch mal und ich stehe dazu und ich nehme mich manchmal selber nicht so ernst. Und ich habe versucht, diese Facette aufrechtzuerhalten, weil mich einfach eine ganz große Scham auch begleitet hat am Ende des Tages zu dem, dass plötzlich Menschen mich anders wahrnehmen könnten, wenn ich ihnen zeige, dass es mir eigentlich total schlecht geht. Mhm. Ich war unglücklich mit dem, was ich beruflich getan habe, weil ich einfach nicht mehr konnte. Ich war unglücklich als in meiner Papi-Rolle, weil ich gemerkt habe, ich werde meinem Sohn nicht mehr gerecht. Ich war super unglücklich als Influencer, weil ich jeden Tag das Gefühl hatte, ich stehe auf einer Bühne und bin jemand, der ich gar nicht mehr bin.
Das hat schon viele Menschen krank gemacht übrigens. Da brauchst du nicht mal so eine Geschichte haben, wie du sie mit dir rumschleppst. Mhm. Aber dieses permanente Performen müssen, dieses nach außen auch eine Maske haben, it's a job, das hat schon so einige krank gemacht.
Auch, ja, richtig, und auch in meinem Job als Führungskraft am Boden. Ne? Das war einfach, ich habe 240 Mitarbeiter geführt, ich habe jeden Tag mir Geschichten angehört von, bei mir ist gerade der Papa gestorben, ich habe Krebs, mein Kind hat einen Unfall gehabt. Ne? Also Themen, und ich würde behaupten, ich bin ein sehr empathischer Mensch, ich bin von Sternzeichen Fisch, also ich nehme Dinge auch sehr zu Herzen und ich habe oft Geschichten von Mitarbeitern einfach mir auch mit nach Hause genommen, die haben mich belastet, plus meine eigene Geschichte. Und Monate im Voraus, ne, also ich habe, wie gesagt, bei Social Media nie groß drüber gesprochen, was dann schon mal war, ich war öfters mal offline oder habe einfach versucht, gewisse Dinge zu umgehen, aber ich habe erstmal nicht darüber gesprochen.
Und als du es dann aber getan hast, und was hast du gemerkt, wie haben die Menschen reagiert?
Ich habe interessanterweise ja sehr gefiltert darüber gesprochen. Ja. Aber ich weiß noch, das allererste Mal habe ich einen Post darüber verfasst, überhaupt mit meinen Gedanken. Und da habe ich, da kommen fast die Tränen in die Augen, da habe ich schon versucht, Einblicke zu geben, aber ich habe mich immer noch gewehrt, Menschen wirklich zu sagen, wie es mir wirklich ging. Und aufgrund dieses Posts haben, glaube ich, ganz viele Menschen gemerkt, da ist mehr dahinter. Und ich habe unfassbar viel Zuspruch bekommen von Menschen, die mir geschrieben haben, Sprachnachrichten, E-Mails über unsere Homepage geschickt haben, die gesagt haben, hey, mach dir nichts draus, das geht wieder weg. Und wenn du Hilfe brauchst. Also ich war total berührt. Und ich war ja selber noch gar nicht an diesem Punkt angelangt, zu sagen, ja, ich habe wirklich ein Thema. Sondern es war für mich erstmal so, es war eine kurze Überbelastung. Das wird schon wieder.
Mhm. Wann hast du zum allerersten Mal verstanden, was vielleicht das Problem sein kann? Also du hast dann ja Therapie bekommen.
Das kam ein bisschen später.
Das kam erst sogar später. Mhm. Also wann hast du zum ersten Mal wirklich kapiert, meine eigene Familiengeschichte bedrückt mich eigentlich so sehr, dass das Leben schwer wird? Durch was war das?
Ich muss kurz schlucken, Entschuldigung.
Mach, vielleicht auch was trinken kurz.
Ich muss mal ganz kurz. Ich habe angefangen zu realisieren, dass es mehr ist, als nur ein kurzer Zusammenbruch war, als ich Momente hatte, wo ich das Haus nicht mehr verlassen konnte. Okay. Also ich habe festgestellt, ich war nach diesem Zusammenbruch eine Woche krankgeschrieben und dachte dann, ich gehe ganz normal wieder in die Arbeit und alles geht weiter. Und ich habe festgestellt, ich kann einfach nicht. Es war wie ein Magnet, das mich zurückgezogen hat. Ich habe dann nochmal versucht, fliegen zu gehen. Ich habe die Uniform angezogen. Ich habe die innerhalb von Minuten wieder ausgezogen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe ein Korsett an. Es war übrigens nie mein Job. Es waren ganz andere Themen. Ne? Ich liebe meinen Job über alles. Ich saß teilweise stundenlang am Tisch und habe rausgeschaut Also meistens dann, wenn unser Sohn das Haus verlassen hat und zur Schule zu gehen, und dann war bei mir off. Also ich habe funktioniert, solange er da war. Sobald er rausgegangen ist, war ich off. Und mein Mann hat oft mich angesprochen und ich konnte dir gar nicht mehr wiedergeben, was er von mir wollte oder was er gesagt hat. Ich war wirklich wie abgeschaltet. Und das war der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, irgendwas passiert hier gerade und zwar nichts Gutes. Und ich hatte, also ich war ja bis zu dem Zeitpunkt immer noch so, ne, einer meiner Glaubenssätze, mit denen ich groß geworden bin, man zeigt keine Schwäche, man muss sich anpassen, um geliebt zu werden, du musst Karriere machen, um erfolgreich zu sein.
Wo kamen die denn her?
Ne, die kamen am Ende tatsächlich aus meinem familiären Umfeld. Also ich bin damit so groß geworden, ich hatte eine sehr erfolgreiche Familie, Mir wurde immer suggeriert am Ende des Tages, man muss auch viel Geld verdienen. Das ist wichtig im Leben. Du musst was darstellen.
Sehr schwäbisch unter Umständen.
Es ist tatsächlich sehr schwäbisch, ja. Und eben war zu dem Zeitpunkt für mich klar, also eine Schwäche zeigen und zu zeigen, ich bin jetzt gerade mal länger krank. Ich meine, ich war zu dem Zeitpunkt 23 Jahre in diesem Unternehmen. Ich hatte, ich glaube, in meinem Leben vielleicht 30 Krankheitstage. Ich weiß es nicht, ich war nie krank. Also und plötzlich merkte ich, ich will, also mein Kopf sagt, du gehst jetzt, aber ich konnte nicht. Mein System war komplett runtergefahren. Und das war für mich ein ganz schreckliches Gefühl, plötzlich handlungsunfähig zu sein.
Aber du hast es erkannt dann auf jeden Fall irgendwie, dass das offensichtlich damit reinspielt. Was wusste denn Björn zu dem Zeitpunkt über das Verhältnis zu deinen Eltern Aufwachsen?
Also da muss ich tatsächlich sagen, viel, weil, also relativ viel, weil Björn auch die letzten Jahre viel natürlich miterlebt hat am Ende des Tages. Mhm. Er hat diese ganzen Spannungen, diese ganzen Up and Downs hat er natürlich mitgetragen. Er stand selbst auch oft im Fokus und hat einige Themen abbekommen.
Stimmt, der musste ja auch erstmal akzeptiert werden, ne? Als dein Mann.
Genau.
Deine Eltern hatten sich ursprünglich mal was anderes für dich gedacht unter Umständen.
Also man muss sagen, sie waren das ist richtig. Allerdings waren sie tatsächlich schon auch sehr Björn angetan. Das waren immer Phasen. Ne? Also man muss sagen, es gab immer so verschiedene Phasen. Einmal war Björn total das schwarze Schaf und dann war er wieder der Lieblingsschwiegersohn. Das war immer von ganz gewissen Faktoren abhängig. So war es aber auch nicht nur bei meinem Mann. Das war auch übrigens auch mit Freunden und mit unterschiedlichen Charakteren in meinem Leben. Interessant ist nur immer dann, wenn es unbequem wurde, wenn meine Partner unbequem wurden, dann waren sie meistens raus aus dem Thema. Also dann waren sie nicht mehr gern gesehen. Und Björn ist halt eben auch jemand, der gerne mal sagt, was er denkt. Ne?
Okay. Du hast gesagt, du hattest das Gefühl, also man muss sich anpassen, man muss was leisten, um geliebt zu werden. Mhm. Im Buch hast du auch geschrieben, das Familienhaus war auch dauerhaft angespannt.
Ja.
So bist du im Prinzip groß geworden.
Genau.
Was sind so zwei, drei Bilder, die uns erzählen, was so angespannt war.
Also ich erinnere mich noch, so habe ich das als Kind tatsächlich wahrgenommen, dass bei uns immer viel Trubel war. Also meine Eltern waren sehr erfolgreich, sie haben viel gearbeitet.
Was haben sie gemacht? Die haben Näherei gehabt?
Genau, sie hatten eine eigene Fabrik, sie hatten eine Näherei, sie sind Schausteller gewesen und waren viel unterwegs. Also ich war auch als Kind sehr viel mit unterwegs und ich habe das auch geliebt als Kind tatsächlich. Mhm. Ne? Vielleicht kommt daher auch eine gewisse Offenheit von mir, weil ich sehr früh gelernt habe, mich auf solchen großen, sagt man im Schwäbischen, sagt man Rummel, ich weiß gar nicht, wie sie Kirmes. Habe ich mich rumgetrieben und ich habe das als Kind auch total gern gemocht. Aber die Schattenseite des Ganzen war, es war halt wenig Zeit für mich. Ne? Und bei uns war halt wirklich immer viel los. Also da waren die ganzen Näherinnen, da war meine Oma dabei, da war meine Tante dabei, da war mein Opa da, da war meine Großtante. Also es war immer ein Kommen, ein Gehen und ein Hin und ein Her und es war immer Hektik. Und ich erinnere mich noch an ganz viel Hektik in meiner Familie. Es war immer, also ich erinnere mich auch an gar kein ruhiges gemeinsames Abendessen zum Beispiel. Es war immer irgendwas. Einer ist immer irgendwie aufgesprungen.
Okay. Da fehlt was. Da fehlt natürlich ein bisschen so eine Struktur, die Kinder ja auch so lieben.
Auch Routinen. Also ich kann mich ganz schlecht, eigentlich kann ich mich an gar keine Routine erinnern, wenn ich ehrlich bin. Das, was ich heute selber lebe als Papi mit meinen Kindern und meinem Mann, die haben mir tatsächlich damals gefehlt als Kind.
Okay, also da fehlte tatsächlich ein bisschen Aufmerksamkeit für das Kind. Deswegen hast du auch geschrieben, am schönsten war es, wenn ich krank war.
Richtig. Das war der Moment, wo ich die meiste Aufmerksamkeit in meinem Leben bekommen habe. Ja, genau. Ja. Ich habe, und da kommen wir vielleicht auch zu dieser Geschichte, die mich am meisten geprägt hat. Das ist dieses Thema mit meinem Unfall, den ich beschreibe, den ich zwar immer gewusst habe, aber mir war nie bewusst, wie viel Einfluss der tatsächlich auf mein tägliches Handeln und Tun, auf meine Persönlichkeit hatte. Ich hatte mit 6 Jahren einen schweren Unfall.
Letzter Schultag der ersten Klasse, oder?
So ungefähr, genau. Ja. und bin mit dem Fahrrad gestürzt und habe mir dabei die echten Schneidezähne rausgehauen. Also wirklich rausgehauen, die lagen neben mir, wenn man sich das so vorstellen darf. Und um die Geschichte kurz zu machen, diese Zähne wurden von irgendjemand, ich kann nicht mehr sagen von wem, eingesammelt, meinem Vater in die Hand gedrückt und wir sind ins Krankenhaus gefahren. Und in diesem Krankenhaus...
Das war vor der Schule, der Unfall?
Genau.
Vor der Schule, ne?
Das war, da war ich noch schon in der ersten Klasse.
Genau?
Genau.
Nein, ich meine, das war vor dem Schulgebäude.
Nee, das war bei uns in der Seitenstraße. Okay. Zwar nichts, hat nichts mit der Schule zu tun gehabt.
Okay, gut.
Und wir sind ins Krankenhaus gefahren und dann kommt der Moment und den habe ich tatsächlich erst vor wenigen Monaten realisiert innerhalb einer Therapie. Den habe ich komplett verdrängt. Ich habe mich immer gefragt, warum ich das so unangenehm finde. Habe ich totale Panik vor Zahnärzten. Ich gehe nur zu einem ganz bestimmten. Und das Zweite war, warum kriege ich Schnappatmung und kriege ich Beklemmungen, wenn die Zahnarzthelferin mir zum Beispiel die Hand auf die Schulter legt bei der Behandlung? Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich kriege keine Luft mehr dabei. Heute weiß ich, warum es so ist. Ich wurde damit 6 Jahren in die Notaufnahme gebracht. Und ich wurde von mehreren Menschen festgehalten als Kind. Ich habe noch, innerhalb meiner Therapie kamen auch diese Bilder wieder. Ich habe ein sehr grelles Licht in Erinnerung. Ich wurde festgehalten, mir wurden diese Zähne ohne Betäubung und ohne Narkose wieder ins Zahnfleisch reingedrückt.
Was man sich kaum vorstellen kann.
Nee.
Also was, und der erste Gedanke ist, okay, wir leben ja nicht im Mittelalter, warum keine Narkose?
Das war in den 80ern, warum das damals so war, ich weiß es nicht und ich bin mir sicher, keiner hat es mit böser Absicht getan, aber ich weiß eben, dass das mich, also das ein schweres Traumata ist, was heute sehr aufgearbeitet worden ist. Aus dieser einen Geschichte ist, aber das war am Ende des Tages das, was mich am meisten geprägt hat.
Dass das überhaupt geht.
Ja.
Also die Wurzel war noch dran.
Die war noch dran.
An den Zähnen.
Genau.
Und die wurde einfach wieder so reingerammt.
Genau.
Irgendwie und
hat dann für 5 Jahre ungefähr gehalten und dann mussten sie gezogen werden.
Aber dass das überhaupt funktioniert und das ohne Narkose. Also wir reden von höllischen Schmerzen.
Das waren solche Schmerzen, dass ich... Also gewisse Dinge kann ich nicht mehr nachvollziehen. Da hat mein Gehirn, glaube ich, abgeschaltet. Ich weiß nur, wenn ich heute drüber rede, es bringt immer noch ein Gefühl von einer gewissen Panik in mir, weil ich irgendwo im Unterbewusstsein ist das gespeichert, das weiß ich auch. Und weil du sagst, wie das funktioniert hat, ich durfte aufgrund dessen eigentlich 5 Jahre lang nichts Hartes essen. Ich durfte keinen Apfel als Kind beißen. Ich durfte in keine Mandarine, in keine Apfelsine beißen. Ich musste immer aufpassen, weil die Zähne so weich, ne, weil das so locker alles war. Man hat also immer dran geglaubt, dass die nochmal richtig festwachsen. Also das war der Ursprung. Ich meine, ich war 6 Jahre alt.
Ja.
Und aus diesem ganzen Thema resultierte dann natürlich irgendwann, dass diese Zähne, die haben sich natürlich, also der Körper hat die irgendwann abgestoßen. Das heißt, die sind immer weiter nach unten gerutscht und wurden dadurch überdimensional groß. Dadurch fing das Mobbing in der Schule an. Ich habe natürlich anders ausgeschaut. Ne? Ich war ein sehr zartes, schmaler Kerl, plötzlich mit so riesen Zähnen im Gesicht.
Ja, du warst der Hasenzahn.
Gut, dass du es gerade gesagt hast. Ich krieg's immer noch nicht über das Wort, wo ich es geschrieben habe im Buch.
Das ging.
Es war schon schlimm genug.
Genau, das war so dein neuer Spitzname, dem du gemobbt wurdest im Prinzip.
Ich kann es selber einfach nur nicht aussprechen. Es ist wahnsinnig schwer für mich, dieses Wort, weil damit ganz viel Emotionen und auch ganz viel Verletzlichkeit zusammenhängt. Und genau, und damit hat eben im Grunde genommen 8 Jahre Mobbing begonnen. Also Mobbing ich rede nicht nur von Hasenzahn, das habe ich es gesagt,
okay.
Sondern auch mit Gewalt. Also mit Gewalt in dunkel, es gab so eine, und das beschreibe ich im Buch sehr intensiv, es gab eine dunkle Brücke, über die musste ich zu der Schule, das war einfach, unten drunter war ein Fluss, dann diese Brücke und über dieser Brücke war nochmal eine große Brücke, wo eine Straße drüber geführt hat, deshalb war es so dunkel und es ist wie eine Unterführung im Grunde genommen gewesen und da hat es fast jeden Tag stattgefunden. Also auf mich haben andere Schulkinder gewartet. Dann ging es eben los mit Schubsen, mit Dinge ins Wasser werfen, mit Prügeleien.
Schulranzen ausschütten. Klassiker, ne? Ja.
Und das Allerschlimmste und meine allergrößte Sorge war, es darf mir keiner ins Gesicht hauen, weil diese Zähne ja so wackelig waren.
Stimmt.
Das heißt, ich habe alles machen lassen, nur mit dem Schutz, dass eben diese Zähne nicht berührt werden. Ich durfte übrigens über Monate auch keinen Schulsport mitmachen. Ich war dann und das Thema war, aber wie erklärst du den anderen Kindern? Weil sie haben erstmal optisch, sie haben zwar diese Zähne wahrgenommen, aber optisch, ne, Kinder mit 6, 7 Jahren hinterfragen nicht, warum.
Mhm.
Und was da tatsächlich gelaufen ist an Mobbing-Themen eben auch, warum ich keinen Sport mehr machen durfte, ich wurde dann wirklich beschimpft mit den übelsten Worten. Aber ich konnte eben damals selber als Kind gar nicht erklären, was los war und warum das so ist. Ne? Am Ende, ich war selber noch so, ich war, im Grunde genommen haben meine Eltern das für mich gesteuert.
Und einmal sind die Zähne sogar rausgefallen. Beim Basketball. Das hast du aufgeschrieben, ne?
Das war ein bisschen später.
Das war ein bisschen später.
Das war dann schon da, wo die Originalzähne gezogen wurden. Und dann gab es, das Riesenthema, diese Zähne wurden, ich glaube nach 5 Jahren hat man gemerkt, okay, die werden nie wieder fest, die müssen raus. Jetzt war das Anfang der 90er, da war das mit Implantaten und so alles noch kein großes Thema. Ich war ja noch selber ne, Jugendlicher, also war ich denn Anfang 10, 11, 12, sowas um den Dreh rum. Und keiner hat sich daran getraut. Kein Zahnarzt. Bis es irgendwann eine Professorin gab, die, und das darf ich sagen, in Neu-Ulm in der Universitätsklinik damals gearbeitet hat. Und die hat gesagt, sie nimmt sich dem Thema an. Und was die gemacht hat, die hat die Originalzähne damals gezogen und hat mir eine Zahnspange gebaut mit 2 künstlichen Zähnen vorne dran, damit dieses Makel nicht so groß ist. Und diese Zahnspange mit den 2 künstlichen Zähnen, die ist mir beim Basketball rausgefallen.
Ach
und
Gott.
Damit war das Drama perfekt, weil dann jeder gewusst hat, und
ja.
Was dann passiert ist,
lass dir Zeit.
Was dann passiert ist, das war abgrundtief unfassbar, was ich dann erleben durfte in den Umkleideräumen etc. Also die letzten 3 Jahre meiner Schulzeit, die waren einfach der blanke Horror. Die waren der blanke Horror.
Warum gerade in der Umkleide jetzt?
Naja, weil überall da, wo keine Lehrer waren, da ging es halt rund.
Na klar, okay.
Und am Ende des Tages war ich tatsächlich jemand, der nur noch versucht hat zu flüchten. Also ich war die letzten Jahre meines Lebens in dieser Schule eigentlich nur auf der Flucht und immer nur noch angefangen, Ausreden zu entwickeln, Strategien zu entwickeln, wie komme ich aus gewissen Situationen raus, um nicht wieder dieses Opfer zu sein. Und am Ende, ich kam nie raus. Also ich war immer irgendwo gefangen.
Aber du warst dir dessen gar nicht mehr so bewusst, ne? Das ist ja interessant. Aber dieser Höllenmoment allein auf dem Zahnarztstuhl, war der verdrängt? Aber du wusstest schon, ich saß als 6-Jähriger auf dem Zahnarztstuhl, sie haben mir die Dinger da reingerammt und ich hatte höllische Schmerzen. Das hast du schon noch erinnert, die ganzen Jahre. Also das schon.
Ich habe mich daran erinnert, ja. Und ich habe das nie so bewusst wahrgenommen, weil mein Gehirn das verdrängt hat. Erst im Rahmen der Therapie, weil dann auch eben rauskam, um jetzt auch die Brücke zu schlagen, warum ich diese Zahnschmerzen so hatte. Meine Psyche hat sich am Ende des Tages einen Weg gesucht, sich bemerkbar zu machen. Und das war über den Zahnschmerz. Und heute weiß ich so viel darüber, wie ne, Psychosomatik, also Psyche und Somatik der Körper und wie die zusammenspielen. Aber erstmal dahinter zu kommen, wie das zusammen funktioniert hat, warum habe ich immer Zahnschmerzen? Heute weiß ich warum. Weil es die Sollbruchstelle meines Systems war und weil damit alles begonnen hat.
Du hast viele Geheimnisse in deinem Leben mit dir herumgetragen, ja, hast es für dich behalten, von dem du heute sagst, ich hätte es einfach mal teilen sollen am besten. Ne? Also das Mobbing, die Zähne, die Gewalt. Ich glaube, deine Großeltern, über die schreibst du auch in dem Buch. Bei denen hast du dann teilweise gelebt. Du bist ja auch dann wieder woanders hingezogen, um auch nochmal so wieder ein bisschen neu anzufangen. Neue Leute, die nicht einfach diese ganzen Mobbing-Geschichten kennen.
Absolut.
Ein Neustart hast dich dann natürlich total verstellt. Was eine Version von dir selbst, die du einfach nicht warst. War das auch anstrengend oder hatte das vor allem was Befreiendes?
Das war unfassbar anstrengend, weil ich bin ja geflüchtet am Ende meiner Schulzeit, weil ich gewusst habe, wenn ich auf die weiterführende Schule gehe, wo alle hingehen, wird dieses Thema nie ein Ende nehmen. Es ist wie ein Virus, der sich innerhalb verbreitet. Ne? Und so bin ich eben schweren Herzens zu meinen Großeltern und da war es auch verdammt schwer. Weil
Bayern, die haben in Bayern gewohnt.
Die
Großeltern nicht. Ich dachte, die wären auch in Bayern gewesen.
Auch im Schwabenland?
Die waren auch im Schwabenland.
Und das war auch eine sehr schwierige Konstellation zwischen meinen Großeltern und da haben auch Genussmittel mitgespielt und ich wusste aber, es kann nichts so schlimm sein, wie das, was ich davor erlebt habe. Also bin ich eben auf diese andere Schule, habe mir ein Zimmer bei meinen Großeltern eingerichtet, um dort ein neues Leben zu beginnen, ein unbeflecktes Leben. Und die ersten Jahre waren furchtbar, weil ich meine Vergangenheit und das, was passiert ist, das habe ich ja niemandem erzählt. Ich hab in einem Lügenkonstrukt gelebt. Ich habe Dinge erfunden. Warum bin ich zu meinen Großeltern gezogen? Ne, jeder hat dich gefragt, warum lebst du nicht bei deinen Eltern? Du bist 15.
Was hast du erzählt?
Ich habe Sachen erzählt, wie dass ich die Schule besser fand, weil ich weiß gar nicht mehr genau, was ich für Geschichte erzählt habe. Alles, das ist so lange her. Aber sicherlich, also ich habe immer versucht, den Schein zu wahren, weil mir das ganz wichtig war. Aber ich habe halt viele Lügenkonstrukte entwickelt. Warum ich da hingezogen bin, beispielsweise eben zu sagen, die andere Schule war nicht so gut oder da gab es ein paar Menschen, die fand ich nicht so toll, ich wollte neue Leute kennenlernen, alles an der Oberfläche, aber was der Ursprung war, warum, das wusste, bis zu diesem Erscheinen des Buches wissen sicherlich auch heute viele Menschen nicht.
Wann hast du gemerkt, wie heilsam es ist, sich zu öffnen? Das ist ja für ganz viele, wäre das ein Weg, ein bisschen von der Last, die so drückt, loszuwerden, wenn man etwas teilt. Man muss es nur schaffen. Dieser Moment der Überwindung, vor dem so viele Angst haben. Aber wenn man es erstmal ausgesprochen hat, wenn man es jemand anderem erzählt hat, oft bei einer Therapie natürlich, ja, muss aber nicht sein, kann auch im Privaten natürlich genauso effektiv sein, dann beginnt die Heilung.
Die hat bei mir tatsächlich auch mit der Therapie begonnen, aber um ganz genau die Frage zu beantworten, mit dem Moment, wo ich mich entschieden habe, das öffentlich zu machen und dieses Buch zu schreiben, dann war für mich klar, jetzt bist du so weit, dass deine Glaubenssätze umgeschrieben werden, dass du nicht mehr dich anpassen musst, um geliebt zu werden, dass du nicht mehr gefallen musst und dass Menschen dich akzeptieren, sondern dass du jetzt eine Seite von dir zeigst, die vielleicht unbequem ist und die vielleicht auch nicht so schön ist, aber die bist du und die gehört zu dir und das ist dein Leben. Und ich hätte nie gedacht, dass, wo ich angefangen habe, darüber zu erzählen, dass ich schon so viel Respekt bekomme von Menschen. Ich habe wieder natürlich gewisse Glaubenssätze auch in mir getragen nach dem Motto, vielleicht kommt auch das wieder, was in deiner Kindheit passiert ist. Plötzlich wenden sich Menschen von dir ab, plötzlich finden sie dich komisch, plötzlich hast du einen Stempel, weil du hast das mit der Psyche. Ne? Man redet ja nie über die Psyche in der heutigen Zeit. Du erzählst, du hast was im gebrochenen Arm, du gehst zum Orthopäden, keine Ahnung, du musst dir was aus der Haut rausschneiden lassen und gehst zum Hautarzt. Aber hast du das in der Psyche, da wird ja nie drüber gesprochen, weil du kriegst sofort einen Stempel. Und genau das wollte ich damit eben, dieses Tabu wollte ich brechen.
Gab es einen Stempel? Also hast du den gespürt? Denn mein Gedanke ist, du kannst lustig sein für andere, die freuen sich über dich, die liken das. Eine viel größere Verbindung wirst du zu diesen 180.000 oder vielleicht, was weiß ich, ein paar weniger, das ist ja nicht so schlimm, wirst du vor allem dann bekommen, wenn du ehrlich bist, wenn du authentisch bist, wenn du zeigst, dass das Leben nicht eben alles so rosarot ist, sondern dass das Menschen immer gut tut, weil es ihnen das Gefühl gibt, ich bin da gar nicht alleine, dass da die Verbindung eigentlich viel größer ist. Oder ist das zu theoretisch gedacht?
Also ich habe einen Stempel, ja. Und ich glaube, dieser Stempel ist, glaube ich, unfassbar positiv, weil genau das, was du gerade gesagt hast, ich bekomme die Rückmeldung, wie authentisch, wie ehrlich, man merkt, wie du das lebst. Und das ist mir ganz wichtig, weil ich habe jetzt das Gefühl, nach all dem, was passiert ist, nach all dem, was ich aufgeschrieben habe, ich habe ja nicht nur die Therapie gemacht, ich habe ja noch viele andere Sachen gemacht, wie Familienaufstellung und innere Kindarbeit, ne, ganz viele Dinge, um eben da einen Weg rauszufinden. Ich habe mit Sport angefangen plötzlich, weil ich gemerkt habe, das tut mir gut. Und ich merke, wie die Leute auf mich reagieren, weil sie sagen, und das passiert mir ja, wenn sie mich auch auf der Straße ansprechen und erkennen und die Leute auf mich zugehen, ist mir jetzt erst gerade gestern wieder passiert, auf ihrem Konzert war, dass mir jemand in die Arme gesprungen ist und sagt, Christian, ich danke dir so, dass du so bist, wie du bist. Und das ist das, was für mich die größte Auszeichnung ist. Und heute gehe ich aber mit einem anderen Thema ran. Früher habe ich Geschichten erzählt, um zu gefallen, um Menschen zu imponieren, damit ich das Gefühl habe, ich werde gesehen und gewertschätzt. Heute tue ich das, weil es ist mir ehrlich gesagt, und entschuldige bitte für den Ausdruck, aber es ist mir scheißegal, ob mich jemand mag oder ob mich jemand nicht mag. Es ist mir egal, ob er findet, ich habe was mit der Psyche oder nicht. Ich für mich weiß, dass ich heute dieses Leben lebe, was ich mir mein Leben lang in meinen Träumen erarbeitet habe. Heute kann ich es leben und heute bin ich unfassbar glücklich, weil ich ganz viel geändert habe.
Das klingt sehr gesund.
Es ist unglaublich
gesund. Wenn man nicht für andere lebt, wenn man nicht darauf achtet, was denken die anderen eigentlich von einem, dann bist du auf dem Weg der Gesundung. Ich habe den einen schönen Satz habe ich mitgenommen auch aus deinem Buch, den finde ich super. Wirkliche Heilung beginnt dort, wo du lernst, dir selbst zu helfen.
Richtig.
Hey, was für ein geiler Satz. Wirkliche Heilung genannt da. Wir wollen ja immer vielen Menschen helfen, denen es schlecht geht und stoßen an Grenzen und erfahren dann, man kann einem Menschen nur helfen, wenn er selber diese Hilfe möchte. Und das ist so schmerzhaft anzusehen.
Total.
Weißt du, wenn Menschen Depressionen haben oder mit Traumata rumlaufen und sie leugnen es aber, weil es der Überlebensmechanismus ist. Verstehst du, der sie das eben nicht sehen lässt. Und man muss sich selber helfen wollen.
Absolut. Und man muss bereit sein, hinzuschauen. Und es tut verdammt weh. Und das ist eine Reise. Ich würde behaupten, die letzten zwei Jahre habe ich noch nie so viel geweint. Oder in den letzten zwei Jahren habe ich noch nie so viel geweint wie die letzten Jahre davor. Als ich dieses Buch geschrieben habe, ich musste öfters abbrechen, weil ich nicht mehr konnte, weil ich einfach nichts mehr gesehen habe, weil da ganz viele Erinnerungen hochgekommen sind. Aber der Drang dazu war einfach viel zu groß, mit diesem Thema rauszugehen, weil ich eben weiß, wie viele Menschen da draußen diese Themen haben. Egal, ob es angefangen ist von Abbruch zur Herkunftsfamilie oder eben mit dem Thema Glaubenssätze oder das Thema Mobbing und Gewalt. Es gibt so viele Themen, die ich in diesem Buch eben beschreibe, die ich selber erlebt habe. Und ich schreibe ja auch ganz klar, dass es ist kein Ratgeber. Ich bin kein Psychologe und das möchte ich auch gar nicht, sondern ich bin Christian, den man kennt von Social Media, den man vielleicht als Flugbegleiter kennt und der einfach einer von nebenan ist. Und mir ist es wichtig, mit dieser Geschichte ganz viele Menschen zu berühren und ihnen zu zeigen, hey, du musst dich nicht dafür schämen, dass du so eine Geschichte hast, sondern nutze sie auch ein Stück weit für dich und versuch's ins Positive umzudrehen.
Es sind ja nicht immer nur jetzt die großen dramatischen Dinge, von denen wir jetzt auch sehr viel gesprochen haben gerade. Aber wir alle kennen natürlich innere Konflikte. Wir kennen Selbstzweifel, verstehst du, ohne Ende, fehlendes Selbstbewusstsein, alte Muster, die man mit sich rumschleppt, vielleicht innerhalb der Familie übertragen bekommen hat. Man ahmt genau das leider nach, ja, gesellschaftliche Erwartungen, denen ich gerecht werden muss oder ich glaube, diesen gerecht werden zu müssen. Man hinterfragt sich also ständig selbst und das nervt. Man steht sich damit eigentlich selbst im Wege damit. Bei welchen Entscheidungen? Und wir reden ganz viel von Entscheidungen. Nur Entscheidungen können solche Dinge ändern. Bei welchen Entscheidungen wärst du gerne mutiger gewesen?
Wow. Ich hätte viel früher, anders angefangen. Heute mit dem Wissen von heute, hätte ich viele Dinge in meinem Leben nie getan. Beispielsweise die ganze Karriere, die ich gemacht habe und dieses ganze, ich war immer einer der jüngsten Führungskräfte, ich bin mit 26 Führungskraft geworden. Ich habe eigentlich mein Leben lang, die letzten 20 Jahre habe ich ein Leben gelebt, das ich eigentlich nicht für mich, sondern für andere gelebt habe. Wenn du mich heute fragen würdest, was hätte ich anders gemacht, würde ich sagen, eigentlich würde ich die letzten 20 Jahre nochmal anders machen. Ich würde gerne fliegen, das war immer mein großer Traum.
Ja.
Aber ich habe für mich festgestellt, Entscheidungen zu treffen, wie ich muss Karriere machen, die würde ich heute nie mehr so machen. Nicht, weil ich es bereue. Es war sicherlich für vieles gut. Ich habe wahnsinnig viel gelernt. Aber ich war nie der Mensch, der andere Menschen zurechtweisen wollte, der andere Menschen mit ihnen unangenehme Gespräche führen wollte. Ich bin jemand, wenn du mich heute fragst, ich glaube, ich wäre Teilzeit, so wie ich es heute auch bin, hätte vielleicht 5 Kinder, ein großes Haus mit einem großen Garten. Das wäre eigentlich mein Leben.
Aber nicht in München dann. Also ein großes Haus mit großem Garten und 5 Kinder hättest du dir dann nicht leisten können.
Also vielleicht, wenn ich 1 Million Follower hätte, dann könnte ich es mir leisten. Aber die Entscheidung, diesen beruflichen Weg zu gehen, den hätte ich tatsächlich mit dem Wissen von heute anders gemacht, weil ich weiß, dass viele dieser Dinge, die ich heute getan habe, aus ganz anderen Treibern heraus entstanden ist, wie eigentlich mein eigener Treiber ist.
Okay, also diese Verantwortungsjobs hättest du eigentlich nicht gewonnen, weil du sie aus den falschen Motiven, nämlich um etwas zu leisten und geliebt zu werden.
Genau. Ja? Und anderen Anerkennung zu gefallen.
Anerkennung zu finden, anderen zu gefallen, deswegen das gemacht hast.
Um etwas zu beweisen, ne, aufgrund meiner Historie als Kind, jetzt Menschen zu beweisen, aber ich kann ja was. Ich bin ja jemand. Ich bin nicht der kleine Junge, der mit den Zähnen, sondern ich bin jemand. Und wäre mir das vielleicht als Kind nicht passiert, wäre ich vielleicht viel schneller an dem Punkt, wie ich heute bin, dass ich sagen kann, ich wäre viel glücklicher gewesen.
Ja.
Es ist makaber, wenn ich das so ausspreche, aber viele Jahre wusste ich gar nicht, dass ich unglücklich war, weil ich es gar nicht zugelassen habe, dieses Gefühl von, ich bin ja unglücklich. Aber in meinem tiefsten Inneren wusste ich, dass das nicht mein Weg ist. Und das habe ich an so vielen Situationen festgestellt, gerade als damals unser Sohn auch noch so klein war, Wie oft bin ich nach Hause gekommen und war maximal gestresst, weil ich ungefähr noch 25 E-Mails im Kopf hatte, noch 3 Personalgespräche und schon eigentlich die nächsten 2 Wochen vorgeplant hatte. Und dann steht dieser kleine Wurm vor mir und sagt, Papi, spielst du mit mir eine Runde Lego? Und ich sage, ja. Nee, ich habe keine Zeit, ich muss noch 5 E-Mails beantworten. Mhm. Und das ist eine Entscheidung, die würde ich heute, und das habe ich das große Glück, dass ich es nochmal tun darf. Ja. Deshalb bin ich auch in Elternzeit im Übrigen, um die volle Aufmerksamkeit meinen Kindern zu geben, um vielleicht auch ein bisschen Dinge wieder für mich gut zu machen, die ich leider versäumt habe, obwohl es mein allergrößter Wunsch war, Familie zu haben. Aber weil der Leistungsdruck viel zu groß war.
Heute machst du nur noch teilweise deinen Job.
Ich fliege nur noch 50%.
Du bist nur noch in der Luft.
Ich bin nur noch in der Luft.
Keine Verantwortung, keine E-Mails mehr, keine Personalgespräche. Das heißt, wenn du wieder am Boden bist, bist du zu 100% da.
So ist es. Und für mich ist das Fliegen, wie gesagt, das ist immer mein größter Traum gewesen. Und das wird es auch bleiben. Und ich liebe es und ich habe Verantwortung an Bord. Aber sobald ich das Flugzeug verlasse, ist es damit beendet. Und ich habe dann einfach frei. Und ich mache das auch nur noch, wie gesagt, in 50%. Und ich genieße es unfassbar, weil ich weiß, die andere Zeit, die ich zur Verfügung habe, die widme ich tatsächlich mir, meiner Familie und natürlich auch unserem ganzen Social-Media-Auftritt.
Du gehst mit deiner Krankheit sehr offen um.
Mhm.
Genauso muss es natürlich auch sein. Und jetzt frage ich mich, ob da noch eine andere Antwort kommt zu dem, was du mir gerade auch schon erzählt hast. Mhm. Denn ich habe mich gefragt, was hat es gebraucht, um zu verstehen, dass deine Krankheit dich nicht aus dem Leben oder aus der Gesellschaft ausschließt? Du hast von den Followern und den tollen Reaktionen gesprochen schon. Das tut gut. Brauchte es noch mehr als das?
Es braucht ganz viel Selbstreflexion.
Okay.
Es braucht wahnsinnig viel Selbstreflexion und Mut, ganz viel Mut. Mut hinzuschauen und zu fühlen, was ist am Ende des Tages, ist mir wirklich wichtig. Ich verstehe deine Frage ganz gut, nur für mich persönlich war tatsächlich der größte Faktor ist das Thema Mut, weil wenn man so ein Thema hat, dann glaube ich, ist der Mensch erstmal so geprägt, dass er versucht, dieses Thema beiseite zu schieben. Und es ist dann mutig, hinzuschauen, zu sagen und sich erstmal selber in den Spiegel zu schauen und sich anzugucken und zu sagen, hey, ja, ich habe ein Thema und ja, da gibt es etwas und ja, ich traue mich, dahin zu schauen. Ich glaube, das ist der allererste Schritt überhaupt, um in diese Richtung zu gehen. Es ist viel leichter, Dinge zu verdrängen, zu sagen, ach, das wird schon wieder oder das ist nur gerade so und das geht schon wieder weg. Aber ich kann aus meiner Erfahrung heraus sagen, dass Themen und Ereignisse im Leben sich so lange ihren Weg suchen, so lange, bis du in diesen Raum gibst, dass sie den Raum haben dürfen, um zu arbeiten.
Ja. Für gesunde Menschen ist es so schwer nachzuvollziehen, dass dieses Hingucken in ein Selbst, dass das so schwer ist, dass man tatsächlich erst dann Dinge entdeckt, die man beiseite gedrängt hat die ganze Zeit, weil man denkt, das ist doch so mächtig. Was sind das für Traumata? Derer muss man sich doch bewusst gewesen sein. Denkt der gesunde Mensch, der
Laie. Absolut. Ne? Und da sind aber natürlich viele Faktoren mit dabei. Da ist einmal das ganz große Thema Scham dabei. Also die Scham auch vor sich selbst und nach außen, die ist natürlich so dominant auch, dass es gar nicht so leicht ist zu sagen, ich gucke da jetzt einfach mal hin, weil die Scham hat einen ganz großen Anteil an diesem Prozess.
Und die ist verwurzelt.
Und die ist sehr verwurzelt.
Die ist ganz tief drin.
Und dafür trägt natürlich auch ein Stück weit das Umfeld auch Verantwortung. Also die Menschen an sich, die Gesellschaft, wie reagiert Gesellschaft auf so ein Thema? Deshalb habe ich vorhin gesagt, mit dem gebrochenen Arm, da redet jeder drüber, aber über die Psyche, was ja tatsächlich ein Thema in der heutigen Zeit auch ist, wo auch manche Prominente Gott sei Dank offen damit umgehen, aber trotzdem ist es immer noch irgendwo ein Tabuthema. Und da ist tatsächlich Scham das Riesenthema, weil viele Menschen eben, auch wieder um zurückzukommen, Angst haben, dass sie ein Leben lang einen Stempel bekommen, nach dem Motto, der ist ja eh verrückt, den kann ja keiner mehr für ernst nehmen.
Ja, das stimmt. Da geht es um Jobs natürlich auch.
Genau, und das war ja bei mir auch das Thema. Ne? Man kennt mich in diesem Unternehmen, man kennt mich durch Social Media und plötzlich mache ich so ein Thema, ich gebe tiefste Einblicke, gerade wie gesagt, ich habe in diesem Buch 3 Sachen geschrieben, die wusste mein Mann bis zum fertigen Manuskript nach 16 Jahren nicht von mir.
Das hat mich aber auch wirklich überrascht, wie wenig der Björn letztendlich wusste.
Ja, weil die Scham so groß war.
Wahnsinn.
Weil der Glaubenssatz, ich muss mich anpassen, um zu gefallen, so tief in mir verankert war, dass ich selbst meinem eigenen Mann Dinge nicht erzählen wollte, selbst meiner besten Freundin, die ich seit 25 Jahren habe, die hat dieses Manuskript 2-mal gelesen, rief mich weinend an und sagte, Christian, ich bin sprachlos, ich hätte das im Leben von dir nicht gedacht.
Und wir reden hier von dem Unfall mit den Zähnen, von dem Mobbing, das wusste auch der Björn. nicht.
Nur bedingt.
Nur ganz bedingt.
Dann gab es noch eine Zeit, dann gab es noch eine dunkle Phase mit einem Übergriff, den ich erlebt habe als 16-Jähriger.
Genau.
Auch das habe ich totgeschwiegen, weil ich mich dafür geschämt habe.
Als du in einem Auto mitgefahren bist,
genau.
mit jemandem, der dich nach der Arbeit, du hast gejobbt, glaube ich, an der Bar,
genau.
mit nach Hause genommen hat und dir dann noch, es ist wirklich, ich habe Schokolade zu Hause, ich will dir zu Hause noch was zeigen.
Und der mich dann in seinem Zimmer eingesperrt hat.
Ja.
Und wiederum das Thema dunkle Räume ist ein Riesenthema für mich.
Okay.
Auch das kam damit natürlich hoch. Ne? Und auch etwas, für was ich mich ganz lange geschämt habe, ne? weil ich wusste, okay, wer glaubt mir denn sowas?
Mhm.
Auch das habe ich da reingeschrieben, um Menschen zu zeigen, du musst dich dafür nicht schämen, weil du bist nicht schuld.
Du hast deine Freundin, Steffi ist es, ne?
Ja,
die
genau.
beste Freundin,
genau.
die dich begleitet hat, die das auch alle nicht wusste, die deine Trauzeugin war.
Trauzeugin und mittlerweile zweifache Patentante, genau.
Was aber für ein großes, großes Problem innerhalb der Familie gesorgt hat. Und auch das den Spalt noch ein bisschen erweitert hat, oder? Zwischen dir und der Familie.
Es war ganz viel Neid natürlich da. Ne? Also ich muss tatsächlich sagen, Steffi war, man darf sagen, ihre Mama, also Steffis Mama war so meine Zweitmama. Und die ist leider im Januar 25 verstorben. Sehr plötzlich mit 85 Jahren. Und Steffi begleitet mich seit 25 Jahren. Und ich würde behaupten, dass das eine Familie war, die mir andere Werte vermittelt hat, die mir gezeigt hat, dass ich so sein darf, wie ich bin, ohne gewertet zu werden. Mhm. Dass man Nein sagen darf. Das ist etwas, das kenne ich überhaupt nicht von zu Hause. Nein sagen gab's, das gab es einfach nicht. Wenn ich gesagt habe, ich komme am Wochenende nicht nach Hause, dann ne, war Drama. Und sie spielt einfach so eine große Rolle in meinem Leben. Und selbst die, wie gesagt, wusste vieles nicht.
Dass du schwul warst, damit hatten deine Eltern
nie ein Thema.
Das ist ja auch erstaunlich dann irgendwo, oder? Weil das wirkt ja alles sehr streng bei euch. Also wenig Emotionen, die gezeigt wurden. Es wirkte sehr, sehr streng, aber oder dann doch wieder aufgrund des Schausteller-Daseins auch ein bisschen künstlerische Ader, ist die denn doch da gewesen?
Ich weiß nicht, ob streng der richtige Ausdruck
ist. Also streng ist es nicht. Nein.
Nee, also wirklich tatsächlich, ich kann doch nicht mal sagen, dass ich streng erzogen worden bin. Ganz im Gegenteil, ich bin eigentlich sehr, sehr offen und auch sehr, sehr tolerant erzogen worden von meiner Familie. Ich habe auch keine schlechte Kindheit gehabt in meiner Erinnerung, überhaupt nicht. Ich sehe halt heute viele Dinge anders, ne, aus der eigenen Elternbrille heraus. Was tatsächlich ein Riesenthema ist, das erzähle ich auch immer wieder, ist gerade bei dem Thema Mobbing und so, da hätte ich mir sicherlich andere Unterstützung gewünscht.
Wussten deine Eltern denn immer, wie sehr du gemobbt wurdest?
Und die Frage habe ich mir tatsächlich gestellt. Leider kann ich sie die nicht mehr selber fragen, aufgrund dessen, dass wir keinen Kontakt haben. Aber ich glaube, ja, sie wussten davon. Aber ich glaube, also man hat das damals einfach auch gar nicht so wirklich wahrgenommen, weil man das vielleicht nicht wahrnehmen wollte, weil man das vielleicht nicht konnte. Ne? Also man muss ja auch sagen, auch Lehrer haben das Thema ja gedeckt. Ich hatte ja niemanden, der mir geholfen hat, groß. Hat sich ja jeder irgendwie gedrückt vor diesem Thema. Und ne, das wird schon und es wird schon. Und wir gucken auf ihn. Am Ende war es jeden Tag so. Und,
unverständlich.
Und,
das
genau,
nicht
und,
mitzubekommen als Lehrer.
Naja, man hat ja gesehen, ne? Also im Pausenhof, ich bin ja jemand gewesen, der ja immer in der Nähe des Lehrers stand. Dass das keinem aufgefallen ist. Und das mache ich schon zum Vorwurf,
krass.
Auch gerade an die Lehrer, dass da niemand geguckt hat damals. Wie schlimm das war. Ich bin ja nie irgendwie alleine irgendwo im Gang lang gelaufen, habe immer geguckt, dass jemand dabei ist. Also wie ich schon gesagt habe, das war ja ein Spießrutenlaufen über viele Jahre hinweg. Und meine Eltern haben sicherlich auch nur einen Teil davon mitbekommen. Jetzt war es natürlich so, auch das würde ich behaupten und so erinnere ich mich, dass man mir gesagt hat, hau doch einfach mal zurück, dann ist schon Ruhe. Jetzt war ich ein Kind, der alles andere wollte als Gewalt.
Ja, ja. Und ne? auch nicht den Mund dafür hatte.
Null.
Also, ich meine, mit den Zähnen.
Das war ja das,
also,
genau. Es war das Allerschlimmste, dass dir ja keiner an diesen Mund kommt. So, ja. Wie soll ich denn dann jemanden hauen? Noch dazu war, ich war einfach überhaupt, also bis zum heutigen Zeitpunkt, ne, ich bin jemand, ich habe totale Aversion gegen Gewalt. Ich finde Gewalt schrecklich.
Ja.
Und, genau. Deshalb, ich kann mich nur so düster dran erinnern. Deshalb, es war keine strenge Erziehung, aber es war, ich frage mich manchmal, was ist der Erziehungsstil gewesen? Dann stelle ich schon oft in Frage, ne? Weil wir mussten ja selber, Björn und ich, durch die ganzen Prozesse der Adoption und Pflegschaft, mussten wir uns ja viel Gedanken mit dem Thema Erziehung machen.
Ja,
dann stellst du dir logischerweise Die Frage, was war denn dein Erziehungsstil? Also wie bist du erzogen worden? Hm. Und ich weiß, ich bin eben auch zu 80% von meiner Großmutter erzogen worden, ja, weil meine Eltern einfach viel weg waren.
Und was ist denn jetzt, wenn ich das zum Schluss noch einmal fragen darf, was ist denn jetzt die letzten 8 Jahre schiefgelaufen zwischen dir und deinen Eltern, die euren Weg nicht mitgegangen sind, erst zu heiraten, dann ein Kind zu adoptieren? Sie sind den Weg ja nicht mitgegangen.
Sie waren nur, ich sag mal, Wegabschnittsbegleiter für in gewissen Situationen. Also sie waren nicht an der Hochzeit da, dann waren sie wieder da, dann waren sie nicht da, dann waren sie wieder da. Getrieben durch meinen Glaubenssatz, Familie steht immer an erster Stelle. Mhm. Ich hätte den Kontakt schon viel früher abbrechen müssen. Ich konnte ihn aber nicht abbrechen, weil natürlich als Kind liebst du deine Mama und du liebst deinen Papa. Ne? Das ist so. Es ist ja erwiesen, absolut, auch, ne, wie viele Kinder lieben ihre Eltern, auch wenn sie geschlagen werden. Ich habe übrigens nie Gewalt erlebt, um Gottes Willen. Ne? Also ich hab
keine körperliche Gewalt.
Genau, ne? Überhaupt nicht. Also ich möchte es nur nochmal betonen, das war nie das Thema. Ja. Aber es war eben, die letzten 8 Jahre, es war ein Auf und ein Ab. Und ich habe einfach viele Dinge, über die habe ich hinweggesehen, auch gerade, und das ist, sage ich jetzt einfach sehr ehrlich, weil ich meinem Sohn Großeltern gewünscht habe. So, ich muss es einfach einmal mal sagen, ja, habe ich in der Form auch noch nie gesagt, aber mir war das ganz wichtig, dass unser Sohn Großeltern bekommt. Und meine Eltern, und das muss ich tatsächlich sagen, die haben es ganz großartig gemacht mit unserem Sohn. Das haben sie wirklich gemacht. Okay. Aber ich weiß, ich kann es nicht beantworten, warum es zwischen uns nicht funktioniert hat, weil ich nur mutmaßen kann und ich sag mal, das Persönlichkeitsprofil sehr besonders ist für meine Familie.
Okay. Du schreibst von einem Kindergeburtstag, der 5. von Lukas, wo das Ganze irgendwie so eskaliert ist und wo sie dann abgedampft sind.
Das war das letzte Mal, dass ich sie gesehen habe.
Ach, tatsächlich das. Mhm. Also ist jetzt so knapp 3,5 Jahre her. Genau. Ja, weil sie auch mehr Aufmerksamkeit von dir wollten oder weil sie sich nicht zugehörig fühlten? Gibt keine eindeutige Antwort auf jeden Fall.
Es ist sehr schwierig, das zu beantworten, weil es alles nur in meiner Wahrnehmung und in eine Mutmaßung ist. Ich würde behaupten, das hat auch sicherlich etwas mit dem eigenen Persönlichkeitsprofil zu tun. Mit Themen, die vielleicht ich auch gar nicht weiß, was bei meiner Familie damals passiert ist. Aber am Ende ist es unfassbar kompliziert. Es ist wahnsinnig schwierig. Und ich habe für mich einfach festgestellt, es gibt für mich keinen Weg, dass wir uns irgendwo auf einem Nenner treffen.
Mhm. Ja.
Es sind zwei Dinge eben in meinem Leben passiert, die waren so dramatisch, die für mich unverzeihlich sind, dass ich sage, es gibt für mich kein Zurück mehr.
Über die wir schon gesprochen haben?
Über die wir tatsächlich noch nicht so gesprochen haben und ich tatsächlich auch aus Schutz dessen nicht drüber sprechen kann.
Okay. Mhm. Ja. Also viele können sich vorstellen, was innerhalb einer solchen Familie dann los ist. Jetzt will ich eine Sache zum Schluss nochmal, die ich auch ganz traurig finde, eigentlich von dir wissen. Also, dein Outing geschah durch deinen besten Freund damals. Ja. Deine Mutter hat mitbekommen damals, du hast einen Ring geschenkt bekommen. Mm. Den hast du zu Hause gehabt. Mm. Groß verliebt, weißt du, ganz toll. Mm. Und sie ist dann zu deinem Freund Manuel gegangen und der hat dann erzählt, ja, du hast einen Freund. Und genau, du hast geschrieben, weil er unter dem Druck der Fragen deiner Mutter einfach auch zusammengebrochen ist, was man aus neutraler Sicht verzeihen könnte irgendwie. Man muss ja auch sagen, der arme Junge, der ist so unter Druck gewesen und wirklich als Jugendlicher. Aber du kannst ihm bis heute nicht verzeihen. Und das ist...
Nee, das ist etwas...
Und weißt du was? Und es klingt eigentlich gar nicht nach dir.
Wie meinst du das?
Also, wenn ich dich so wie ich dich kennengelernt habe, würde ich immer denken, weil du ja auch so reflektiert bist, ja auch vergebend bist, anders geht's ja auch nicht, würde man denken, irgendwann kommt doch dieser Punkt, da kann er ihm verzeihen, aber das geht nicht.
Ne? Nee. Hat immer wieder versucht, bis zum heutigen Zeitpunkt, immer mal wieder versucht, Kontakt zu knüpfen. Das ist total spannend. Ja. Lustigerweise nur über Facebook, weil er sonst keine von mir Kontaktdaten hat. Ich ignoriere das bis heute. Das ist für mich unverzeihlich, weil es damals für mich ein unglaublich großes Thema war, weil ich selber nicht entscheiden konnte, wann komme ich damit um die Ecke und sage, ich stehe einfach auf Jungs.
Ja.
Und so wie das damals gelaufen ist, war das einfach, das war für mich unverzeihlich, weil das ist für mich einer der größten Vertrauensbrüche, die jemals ein Mensch für mich getan hat in meinem, ich sag jetzt mal, in meinem Freundeskreis, in meinem Umfeld. Und ich hätte gerne die Chance gehabt, es selber nach außen zu tragen. Und ich hatte diese Chance nie, sondern ich musste mich mit dem Thema auseinandersetzen. Es war wieder etwas in meinem Leben, mit dem ich gezwungen worden bin, mich auseinanderzusetzen, ohne dass ich selber die Entscheidung treffen konnte. Und das war für mich so prägend, dass ich bis heute gar kein Interesse habe, mit ihm Kontakt zu haben. Und wir reden jetzt wirklich über, 25 Jahre.
Und das tut ihm 26. leid und er hat sich ja entschuldigt mehrfach alles. Und hat eigentlich alles getan, was man tun kann.
Und ich kann dir nicht sagen, warum. Es ist für mich und vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer da draußen, der denkt jetzt, naja, das kann man doch verzeihen. Kann man sicherlich, ja. Und ich bin auch jemand, ich verzeihe. Also bei mir hast du hunderte Chancen. Aber dieses Thema war einfach so groß, weil eben im Zusammenspiel mit allen anderen Themen, die mich mein Leben lang begleitet haben, habe ich mich so verraten gefühlt, dass ich bis heute nicht in der Lage bin, mit ihm mich an den Tisch zu setzen. Ich möchte ich auch gar nicht mehr.
Was sagt die Therapeutin, warum dir das so schwerfällt? Beziehungsweise hat sie dir einen Ratschlag gegeben, das auch nicht zu beantworten?
Wir haben eine Übung gemacht, eine Übung dahingehend, dass ich ihm verzeihe, aber ohne es ihm zu sagen. Ist eine ganz spannende Übung, wo man tatsächlich mit einem Gegenstand arbeitet. Ist völlig egal, was für ein Gegenstand. Und man gibt sozusagen dieses Thema an die Person zurück, imaginär. Würde jetzt den Rahmen sprengen, um das zu erklären. Aber das hat eine gewisse Versöhnung in mir gebracht, weil es hat mich natürlich mein Leben lang auch beschäftigt. Warum ist es damals so gekommen? Und jetzt weiß ich natürlich, dass auch die Fragentechnik meiner Familie natürlich sehr, sehr besonders war. Das heißt, er hatte, glaube ich, gar keine Chance, am Ende nichts zu sagen. Ja. Trotzdem war das, ich habe ihm verziehen, weil ich weiß, er hat es nicht aus bösem Grund getan. Der wollte mir nicht schaden. Ja, aber natürlich. Es würde für mich keinen Anknüpfungspunkt geben, zu sagen, da gibt es ein weiteres Vertrauen. Und dazu habe ich einfach glücklicherweise die letzten Jahre so viele tolle Menschen in meinem Leben kennengelernt. Unter anderem, wie gesagt, eine Steffi mit 25 Jahren Freundschaft, wo ich sagen würde, da würde ich meine Kreditkarte in die Hand geben oder keine Ahnung, da würde ich sagen, du hast die Patientenvollmacht für mich, weil ich weiß, sie würde in meinem Sinne entscheiden und da ist einfach ein Urvertrauen da. Und das ist dort einfach gebrochen.
Christian, du hast bis zu diesem Zeitpunkt eine ganz schöne Reise hinter dir und hast jetzt aber auch wirklich in Details einige der negativen Seiten mit deinen Leuten, mit den Menschen, die dir folgen, auch geteilt. Tust damit auch ganz vielen sehr, sehr gut. Trägst doch vielleicht dazu bei, dass bei anderen Menschen eine Heilung passiert. Nach dieser Reise bis zu diesem Zeitpunkt, wenn du das also auf einen Satz reduzieren würdest, was weißt du jetzt erst nach dieser auch langen Reise?
Ich weiß jetzt tatsächlich erst, wer ich wirklich bin.
Oh Gott, diese Frage immer, die so philosophisch ist und die so schwer zu beantworten ist. Wer bin ich?
Und ich kann dir sagen, wer ich bin. Also das habe ich jetzt mehrfach schon versucht zu erklären, also was wirklich wichtig ist im Leben. Aber ich bin heute ein Mensch, der mit all seinen Facetten dasteht, der keine Scham, dieses Thema Scham überwunden hat, der glücklich ist. Ich bin wirklich, wenn du mich heute siehst, ich bin unglaublich glücklich. Mir geht's unfassbar gut. Ja. Mir geht's wirklich gut. Und das schönste und befreiendste Gefühl ist, nicht mehr anderen Menschen gefallen zu müssen. Und das ist etwas, das ist wie wenn eine Tonne von dir abfällt, wenn du rausgehst und auch dieses gewisse Gefühl hast von, mir ist es egal, ob Menschen, auch bei Social Media, ob sie mich toll finden oder nicht. I don't care, weil ich muss jeden Tag mit mir selber glücklich sein. Und ich hab erst vor kurzem eine Nachricht bei Instagram bekommen, da hat mir eine geschrieben, sag mal Christian, willst du mir ehrlich sagen, dass du glücklich bist mit deinem Haushalt, deiner Wäsche und die ganze Zeit mit deinen Kindern? Findest du es wirklich so cool? Du warst doch so erfolgreich. Und habe ich lange überlegt, ob ich darauf antworte. Und ich habe nicht drauf geantwortet, weil ich mir gedacht habe, nee, ich gebe dir gar keine Plattform. Und ich musste drüber schmunzeln, weil ich mir gedacht habe, ja, weißt du was, wenn du wüsstest, weißt du, wie glücklich ich bin? Ich liebe meine Wäsche, ich liebe meinen Haushalt, ich liebe mir zu überlegen, was koche ich für meine Familie. Und ich liebe es, mit meiner Tochter 2 Stunden am Boden einfach nur mit irgendeinem Beißring zu spielen. Ich liebe es und das bin ich. Das ist der Christian. Hier kann ich meine Liebe und all das, was ich immer trage, freien Lauf lassen. Und ich muss in kein Rollenkorsett mehr rein, um anderen zu genügen.
Toll. Und es gibt genügend, die dich mögen, die euch folgen bei Instagram als Papi und Papa. Christian, danke dir für die Begegnung.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Und toi, toi, toi.
Danke dir.
Und dass du viel schlafen kannst nachts, auch die nächsten Monate.
Noch geht's.
Talk mit Thies.
Und hier kommt noch ein Podcast-Tipp für euch.
Hello. Wir sind Sophia und Dimi von Willkommen im Club.
Wir sind beide selbst queer. Gemeinsam mit euch tauchen wir ein in die queere Community.
Über die wollen wir nämlich so viel wie möglich herausfinden. Zum Beispiel, wie klappt das Coming Out? Läuft bei queerem Dating was anders? Oder worauf solltet ihr dabei achten?
Ich habe auch mal gedatet auf dem Dorf. Ich komme ja aus dem kleinen, beschaulichen Oberallgäu. Ich hatte das Gefühl, dass jede queere Frau jede andere queere Frau kannte und gefühlt alle auch schon untereinander mal so durchrotiert haben.
Wir nehmen euch an Orte der queeren Community mit, an denen ihr vielleicht noch nie wart, zum Beispiel auf eine sexpositive Party.
Da kriegt wer einen Blowjob und die Person, die einen Blowjob gibt, wird von hinten geküsst von einer anderen Person und auf dem Ass gehauen.
Wir sprechen aber auch über Probleme und Struggles innerhalb und außerhalb der Community. Zum Beispiel, wie schlimm die Situation für LGBTQIA+ in den USA gerade ist oder warum bisexuelle Menschen so oft nicht ernst genommen werden.
Das passiert mir auch wirklich oft. Das ist mir auch schon in einer Beziehung passiert, dass einer meiner Ex-Freunde so gesagt hat, ja, aber bist du denn wirklich bi? Und das geht mir schon nicht so gut rein, muss ich sagen.
Jeden Mittwoch gibt's eine neue Folge und für die Zeit dazwischen findet ihr uns auf Instagram. Da klären wir auf, berichten über aktuelle queere News und diskutieren mit euch. Und warum machen wir das? Weil wir beide uns mit vielen Fragen und Themen schon oft sehr alleingelassen gefühlt haben.
Ich bin ehrlich, ich hatte nicht wirklich viel Wissen über die Community. Und mir ist halt oft hier dann aufgefallen, dass ich ein Gespräch nicht mitreden konnte. Mhm. Ich war zwar so Teil vom Kreis, aber konnte nur so zuhören und nichts sagen, weil ich so gedacht habe, ich würde es am liebsten gerade googeln. Mhm. No idea, was sich hinter diesem Begriff gerade verbirgt.
Egal ob queer oder nicht, ihr seid alle
willkommen im Club.
Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS. Mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.